Ja, zuerst möchte ich einmal damit beginnen, klarzumachen, worum es heute Morgen gehen kann und worum nicht. Wir wollen uns heute Morgen Gedanken machen über Depression. Wir werden gleich auch noch sehen, dass es gar nicht so einfach zu beschreiben, was Depression überhaupt ist. Weil auch selbst in medizinischen Fachbüchern sind da ganz unterschiedliche Beschreibungen, Krankheitsverläufe. Denn letztendlich, wie ein Mensch sich fühlt, der in Depression ist, das kann ein anderer ja nicht nachfühlen. Man kann versuchen, das zu beschreiben, bestimmte Gefühle, Aspekte davon zu beschreiben. Aber das kann ja auch der Arzt nicht nachempfinden. Der Arzt ist ja meistens derjenige, der dabei sich gesund fühlt, der sich gut fühlt, der nur versucht, nach äußeren Kriterien Ähnlichkeiten festzustellen. Aber auch da in der medizinischen Literatur findet man eine große Bandbreite von dem, was man unter Depression versteht. Wir haben vorhin schon gehört, manchmal gibt es Menschen, die leiden unter Depression und wissen es nicht einmal. Das heißt, die haben irgendwelche Symptome, ordnen das gar nicht als Depression ein und der Arzt diagnostiziert das. Andere, die fühlen sich sehr depressiv, ordnen das so ein und da würde man medizinisch sagen, nee, das ist ja gar keine Depression. Also das heißt, erstmal zu sagen, was das ist, ist schon schwer. Ich will das nachher noch ein bisschen probieren. Also das eine, zu sehen, was ist Depression überhaupt? Das, was sich wahrscheinlich viele wünschen, die unter Depression gelitten haben oder momentan darunter leiden, beziehungsweise wissen, sie haben eine Anfälligkeit dafür, die würden wahrscheinlich gerne wissen, auch heute Morgen, wo gibt es den Universalschlüssel, wo man der Depression ein für alle Mal ein Ende bereiten kann. Denn das ist ja die eigentlich brennende Frage. Wer unter Depression leidet, der will nicht lange medizinische Erklärung, was liegt denn dahinter und wie gehe ich damit um und woher kommt das? Das ist alles schön und nett. Aber die Hauptfrage ist natürlich, wie geht das denn wieder weg? Wie werde ich das los? Weil es ein Leiden ist. Hier ein psychisches Leiden, mit dem man zu tun hat. Allerdings, diesen Universalschlüssel gibt es nicht. Das muss von vornherein ganz deutlich sein. Das heißt, ich werde den heute Morgen auch nicht liefern können. Das, was kein Arzt geben kann, was kein Krankenhaus geben kann, was kein Psychiater oder Psychotherapeut geben kann, das werde ich auch nicht geben können. Also es gibt nicht die entsprechende Pille, die entsprechende Therapie und jetzt macht man die und in 2 Tagen ist dann alles vorbei. Das wäre schön, ist bisher nicht entdeckt worden und ich habe es auch nicht entdeckt. Das sage ich nur vorweg, damit nicht nachher irgendeine Enttäuschung kommt in dem Gedanken, ja, ich hatte mir doch erwartet, jetzt, da kommt endlich die Antwort, da kommt endlich der Schlüssel. Was wir trotzdem allerdings machen können, wir können auf Faktoren schauen, die erstens uns helfen, Risikofaktoren auszuschalten, also zu sehen, hier sind wir vielleicht, oder kommen wir in eine Phase, in der wir anfällig werden können für Depressionen, also darauf zu achten, wie können wir Risikofaktoren minimieren, soweit wir sie in der Hand haben. Das wäre eine Sache, der ich etwas nachgehen will. Also gibt es Risikofaktoren, auf die wir achten können, damit die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Depressionen fallen, geringer wird. Das zweite ist, wenn wir in Depressionen sind, können wir etwas tun, damit sie nicht ganz so schlimm sind oder damit wir vielleicht etwas schneller wieder da rauskommen. Das ist der zweite Punkt, wo wir, glaube ich, drüber nachdenken können und sollten. Und der dritte Punkt betrifft dann gar nicht denjenigen, der unter Depression leidet, sondern vielmehr denjenigen, der als Außenstehender mit Menschen zu tun hat, die unter Depression leiden. Und auch das ist ja ein wichtiger Punkt, das zu verstehen, sich da hineinversetzen zu können und vielleicht Hilfestellung bieten zu können, damit es diesen Menschen leichter fällt, herauszukommen. Oder in der anderen Seite auch gerade Fehler nicht zu begehen, damit derjenige noch tiefer in Depression versinkt. Also das sind, glaube ich, 3 Fragestellungen, in denen wir versuchen können, effektiv eine Antwort zu finden. Also das heißt, einerseits, was können wir vorbeugend tun? Also wo sind dann Risiken, dass ich dann schneller in Depression hineinfallen kann? Wenn ich drin bin, was kann ich möglicherweise tun, damit das nicht ganz so heftig wird oder damit ich schneller wieder herauskomme? Und was können Angehörige oder was kann die Umgebung tun? Und die gute Botschaft dabei, die allerdings jemanden, der direkt in Depression drin ist, nicht immer wirklich tröstet, ist, meistens sind Depressionen zeitlich begrenzt. Also in den wenigsten Fällen sind Depressionen dauerhaft. Das gibt es auch, wobei dann gibt es häufig ein Auf und Ab. Das ist eben dieses manisch-depressive zum Beispiel mit einem Auf und ab, wo man auch von dipolar spricht, zu sagen, dass dann Mediziner, also es geht einmal hoch und dann wieder runter und manchmal das auch über lange Lebensphasen hinweg. Aber die meisten Depressionen, von denen Menschen betroffen sind, sind eher zeitlich befristet, haben auch einen ganz typischen Verlauf. Es wird häufig am Anfang, man merkt es kaum, und dann gibt es einen relativ starken Absturz. Und plötzlich ist auch mal auf dem Tiefpunkt angelangt. Und dann ist eine Zeit lang, wie Zeit, das ist jetzt individuell unterschiedlich, da bleibt man auf diesem Tiefpunkt, sieht keine Perspektive mehr, meint jetzt sei das vollkommene Ende da. Und dann gibt es meistens ein leichtes, langsames aus der Depression herauskommen. Und das kann man eben unterstützen. Medikamentös, durch die Umgebung und so weiter unterstützen. Und häufig, wenn man sich ein bisschen erholt, da kommt es wie erstmal ein kleiner Rückschlag. Und dann geht es langsam da heraus. Also es gibt schon so einen typischen Verlauf, der muss nicht so laufen, aber ist auffällig häufig. Und das gibt zumindest auch den Angehörigen, wie vielleicht ein kleines bisschen auch dem, der damit zu tun hat, die Hoffnung, es muss nicht darin bleiben. Ich möchte zu Beginn einen Text vorlesen aus dem Alten Testament, den manche kennen werden, aus dem 1. Könige 19. Hier wird nämlich eine bestimmte Form von Depression beschrieben, die den Propheten Elia betrifft. Elia ist im Alten Testament ja einer der wichtigsten Propheten, der fürchtigsten Gottesmänner. Wir lesen, dass da geschehen Wunder durch diesen Elia. Da, wo andere mit dem Glauben versagen, da bleibt er treu dabei. Und hier wird eine Situation beschrieben, die gerade nach einem großen Triumph des Elia stattfindet. Der lässt die Propheten der Astarte und des Baal auf dem Berg Gottes versammeln und dem Karmel, und da soll so eine Art Schiedsgericht stattfinden. Wer ist denn nun der wahre Gott? Und dann bauen beide ein Altar auf, also die Baalspriester bauen ein Altar auf und Elia baut ein Altar auf. Und jetzt sollen beide darum bitten, der wahre Gott, der solle jetzt Feuer vom Himmel fallen lassen und dadurch soll gezeigt werden, das ist der richtige Gott. Und dann wird ganz dramatisch beschrieben, wie die Baalspropheten den ganzen Tag beten und intensiv darum rufen und es passiert nichts. Und dann bei Elia, der holt die Leute noch und sagt, jetzt gießt noch schön viel Wasser darüber, damit auch ganz klar ist, da mache ich keine Tricks. Und dann er betet und mit einem Schlag kommt Feuer vom Himmel und verbrennt alles. Hier könnten wir ja sagen, aus der Sicht des Elia, je nachdem, wie wir das bewerten, aus der Sicht des Elia ein unheimlicher Triumph. Er steht als einer gegen Hunderte von anderen, die eine andere Position vertreten. Das hätte sein Leben kosten können vor der Bevölkerung, die da steht und jetzt sieht, ist der Elia richtig oder nicht. Und hier stellt sich Gott dazu, es gibt ein wunderbares Ereignis aus seiner Sicht und eigentlich eine Art Triumph. Jetzt könnte man sagen, jetzt ist doch alles in Ordnung. Wer würde sich das nicht wünschen? Also übertragen auf das Alltagsleben von uns heute vielleicht. Da ist jemand selbstständig, sucht nach Aufträgen, händeringend. Und plötzlich kommt der große Auftrag, da Millionen gewinnen. Und dann denkt man, ah, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt ist der Durchbruch da, ausgesorgt für den Rest des Lebens. Also so ähnlich in die Gegenwart übertragen, wenn man es ins wirtschaftliche Leben stellt. Also eigentlich ein großer Aufschwung. Und dann kommt genau das, was hier berichtet wird im Alten Testament, im 1. Könige 19. Da lesen wir, und Ahab, der König von Israel, erzählte der Isabel, seiner Frau, alles, was Elia getan hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht dasselbe tue, also dich umbringe. Und als er das sah, machte er sich, Elia, also als Elia das sah und hörte, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das in Juda, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief ein unter dem Ginsterstrauch, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging in der Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis er an den Berg Gottes, den Horeb, kam. Da ging er in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt vor den Berg des Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Und der Herr aber war nicht im Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, und der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit einem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Siehe, da kam die Stimme des Herrn zu ihm und sprach, was willst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten mir danach, das Leben zu nehmen. Als der Herr sprach, aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinem Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus. Und gehe hin und salbe Hazael zum König über Aram. Und du sollst die zu Jehu, dem Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und als und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Da kommt jetzt eine Arbeitsanweisung. Ich möchte das einmal dabei belassen. Das, was wir hier beschrieben finden, ist eine Art Depression. Und wir können uns die Frage stellen, ja, warum denn? Dem ging es doch so gut. Und hier ist durchaus ein Aspekt, ein Bereich, eine Anfälligkeit für Depression kann auch sein, nachdem man einen bestimmten Höhepunkt im Leben erreicht hat. Zum Teil deshalb, weil meistens dieser Höhepunkt, der fordert ja auch emotional. Der war ja jetzt darauf eingestellt. Er wusste ja nicht, wird Gott das Feuer vom Himmel schicken oder nicht. Das ist ja eine riesige Anspannung, in der er auch drin ist. Für sich persönlich, wie auch für sein geistliches Anliegen. Und manchmal kann es so sein, man investiert sich ganz in ein Projekt, man arbeitet ganz dafür und plötzlich ist das Projekt abgeschlossen und dann kommt der Tiefpunkt. Das ist übrigens auch etwas Typisches, was heute bei Depressionen stattfindet. Da ist zum Beispiel derjenige, der im Beruf sich ganz engagiert und dann hinlebt auf die Pension. Und dann kommt die Pension und dann kommt plötzlich das große Loch, wo man sagt, jetzt freu dich doch, du hast das Arbeitsleben hinter dir, du warst erfolgreich darin und jetzt kannst du es genießen. Aber statt des Genuss kommt diese Tiefphase, die dann stattfindet. Also manchmal kann es gerade eine Anfälligkeit sein, wo wir auf so einem Höhepunkt angelangt sind, wo es scheinbar alles gut geht, dass dann eine Anfälligkeit dafür ist, jetzt kann auch ein Tiefpunkt kommen, weil es geht gar nicht mehr weiter aufwärts. Jetzt haben wir alle Energie und Kraft da hinein investiert und jetzt fehlt manchmal die Kraft, nur wir merken es in dem Moment noch nicht. Also das heißt, eine Anfälligkeit für Depression, Entmutigung kann gerade in solchen Situationen kommen. Denn jetzt sehen wir natürlich, da ist ja auch eine reale Bedrohung. Die Königin hat gesprochen, ich will dich umbringen. Du hast hier meine Propheten, hast gegen die aufgetreten, ich will dich umbringen. Und das ist ja eine Bedrohung. Aber auf der anderen Seite hätte Elia doch sagen können, der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt, dem ist es doch eine Kleinigkeit, mich zu bewahren vor den Soldaten der Isabel. Könnte man doch auch sagen. Also rein geistlich gesehen, wenn man so einen großen Gott hat, der hat mich bisher bewahrt, das wird doch auch hier nicht der Fall sein. Später sagt er ja sogar, ich bin der, der alleine übrig geblieben ist. Wenn wir noch etwas weiterlesen, dann steht da, es sind 7000 andere in Israel, die sind auch treu geblieben, genau wie du. Die sind beim richtigen Glauben geblieben, wo er so ein bisschen korrigiert wird. Das ist gar nicht so. Aber gerade in dieser Reaktion, in der Elia ist, das ist typisch für eine Phase, wo man in Depression hineinfällt. Erstmal, was wir sehen, er ist vollkommen frustriert. Er meidet die Menschen. Also er will nicht mehr so an die Öffentlichkeit. Er will nicht die Gemeinschaft. Selbst seinen Diener, der mit ihm unterwegs ist, lässt er zurück. Und ganz allein in der Wüste, und dann merken wir diese Gedanken, am liebsten würde ich sterben. Das ist doch alles keine Perspektive, das bringt es doch alles nicht. Und hier merken wir, das ist so eine typische Phase der Depression. Denn er will doch gerade vom Sterben fliehen. Er ist doch gerade geflohen, weil die Soldaten ihn umbringen wollen. Und jetzt ist er in der Wüste und sagt, ach, am besten wäre ich tot. Ja, dann hätte er doch gleich da bleiben können, hätten das die Soldaten erledigt. Wäre vielleicht noch schneller gegangen, als zu verhungern in der Wüste. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht mir jetzt, jede Lebenskraft verloren zu haben, keine Perspektive mehr zu haben und die Situation schlechter noch einzuschätzen, als sie in Wirklichkeit ist. Denn das ist ja das, was hier auffällt. In Wirklichkeit, ja, er ist verfolgt, aber er ist nicht der Einzige. Gott hat ihn ja bewahrt bisher und er wird ihn auch in der Zukunft bewahren. Wir werden dann nämlich lesen, die Soldaten der Isabel werden ihn nicht bekommen. Gott schützt ihn. Aber er selbst schätzt seine Lage schlimmer an, als sie ist. Es ist ein reales Problem und das ist häufig bei Depressionen so. Und es sind reale Probleme da, nicht immer, aber sehr häufig. Die soll man auch jetzt nicht wegreden. Also hier wieder ein Hinweis, wenn man mit jemandem zu tun hat, der in Depression ist, nicht versuchen, jegliche Probleme auszureden. Wie, es ist doch alles gut und freu dich doch des Lebens. Das ist meistens kontraproduktiv, denn in vielen Fällen stimmt es ja nicht. Es sind reale Probleme da. Da ist jemand vielleicht, der ist querschnittsgelähmt. Und jetzt sagt man sich, freu dich des Lebens. Ja, schön, nicht? Das geht nicht. Genauso, da sind Schwierigkeiten. Oder da ist derjenige, der mit 60 arbeitslos wird und einfach keinen Job mehr findet. Und da kann man sagen, ach, mach doch nicht, komm, schreib noch eine Bewerbung. Ja, die Wahrscheinlichkeit, da eine Stelle zu finden, sagen wir gerade hier in der Umgebung von Gelsenkirchen, wo die Arbeitslosigkeit groß ist, ja, die tendiert gegen Null. Und dass man da dann Depression bekommen kann, ist ja vollkommen klar. Das ist ja ein reales Problem. Und deshalb hier so eine Scheinkosmetik zu betreiben, ist ja alles gut, ist ja kein Problem, hilft der Person nicht. Sie wird, kommt sich eher nicht ernst genommen vor, zu Recht dabei. Das Problem des Betreffenden, der in Depression ist, ist nicht, dass er die Probleme vollkommen falsch sieht, sondern, und das passiert ja auch, dass er sie überbewertet. Also die Probleme sind real da, die Lebensbedrohung ist real da, aber überbewertet sie und plötzlich ist das Problem riesengroß und hier auch wiederum eine Schwierigkeit der Depression. Wenn es sich um Probleme handelt, die Depression auslösen, plötzlich dreht sich alles nur noch darum. Das heißt, das nimmt den ganzen Horizont ein. Von morgens bis abends, darum drehen sich die Gedanken und alle anderen Lebensbereiche treten in den Hintergrund. Und so ist das ja bei ihm hier auch. Da ist kein neues Projekt, da ist nicht mehr der Gedanke, ach Gott hat mich doch bewahrt, er hat doch Großes geschaffen. Und dann sinkt auch gerade für den, der gläubig ist, das Vertrauen auf Gott. Denn hier ist es ja gleichzeitig auch eine Gotteskrise. Auch zu Gott sagt er ja, nein Gott, er bittet ihn ja nicht darum, hilf mir, sondern nimm mir doch das Leben, das bringt doch alles nichts mehr. Vertrauen auf Gott nicht. Und hier eine Phase von, ja wir können sagen, einer Erschöpfungsdepression, so könnte man das in einer gewissen Weise nennen. Jemand, der richtig reingehauen hat, sich richtig bemüht hat und dann auf so einen Tiefpunkt kommt. Es sind auch andere Aspekte dabei. Und jetzt nur einen richtigen Namen zu finden für die Art der Depression, hilft uns auch nicht viel weiter. Der Mann hier ist fertig. Und zwar fertig psychisch, das merken wir an seiner Äußerung, am besten wäre ich tot. Und fertig auch körperlich. Und wir merken, der sitzt sich da in die Süste und schläft ein. Das heißt, der ist kaputt, auch körperlich. Und die Reaktion Gottes ist ja an dieser Stelle durchaus erstaunlich. Gott hätte ja jetzt auch den einfach zur Rechenschaft ziehen können, sagen, hey, du Kleingläubiger, du Oberflächlicher, warum vertraust du mir nicht einfach? Ja, dann kümmere ich mich nicht mehr um dich. Wäre eine Möglichkeit. Und nicht ganz unberechtigt. Und Gott hätte ja sagen können, guck mal, ich habe immer für dich gesorgt, du undankbarer Kerl, ich habe dir gerade ein großes Wunder gegeben, was kaum ein Mensch je in seinem Leben erlebt hat, warum vertraust du nicht auf mich? Aber das tut Gott an dieser Stelle gerade nicht und genau das sollten wir auch nicht tun, wenn wir mit jemandem zu tun haben, der in Depression drin ist. Denn meistens Leute, die in Depression drin sind, haben schon ein sehr negatives Selbstbild von sich. Denken, ich bin doch ein Versager und das klappt doch alles nicht und ich bin der Schlimmste von allen. Manchmal Schuld der Familie gegenüber empfindet man, Schuld sich selbst gegenüber, ach, ich bin doch zu schwach und zu mühsam und das geht alles nicht. Manchmal auch Schuld Gott gegenüber, gerade wenn man gläubig ist, ach, ich habe doch vor Gott versagt und das bringt alles nichts mehr. Und diesen Druck jetzt noch zu erhöhen, das hilft gar nicht, sondern das macht das Ganze nur noch schlimmer. Also jetzt noch zu sagen, ja, du bist ja ein Loser und jetzt komm doch endlich mal heraus, das hilft meistens nicht. Denn das ist ja gerade eines der Probleme, in dem man drin ist. Also an dieser Stelle darauf hinzuweisen, wäre vollkommen falsch. Und das tut Gott hier interessanterweise auch nicht. Er macht dem Elia gar keine großen Vorwürfe. Er sagt nämlich, dein Glauben ist schwach und jetzt bemühe dich und reiß dich mal am Riemen. Sondern das kommt gar nicht, sondern vielleicht sogar etwas ganz Ungewohntes. Gott versorgt ihn. Ja, wie in einem Hotel kommt das ja fast vor. Also da kommt dann erstmal Essen und Trinken und dann Schlafen. Und dann wieder Essen und Trinken und wieder Schlafen. Und scheinbar war das hier sogar noch eine Art Wunder-Power-Nahrung. Denn wir lesen, danach ist er 40 Tage und Nächte durchgewandert. Das war also scheinbar nicht nur eine ganz normale Ernährung. Was da drin gewesen ist, das möchten ja manche, ich auch, heute auch gerne wissen. Dann würde ich da auch gerne zulangen. Stellen Sie sich vor, heute Morgen beim Frühstücksbuffet, Sie essen das und jetzt 40 Tage lang können Sie durcharbeiten. Ja gut, für manchen wäre das auch eine Strafe, aber ich würde mir manchmal wünschen, ein bisschen weniger Schlaf, ein bisschen mehr Zeit zum Arbeiten, würde ich mir durchaus wünschen und dann nicht mal dabei kaputt zu gehen. Das tut er hier ja auch nicht. Also Gott baut ihn erstmal körperlich auf. Das ist ja das Geheimnis, was dahinter steht. Und genauso ist es auch in vielen Phasen schwerer Depression. Da braucht es erst einmal eine Phase des körperlichen Zuruhekommens. Etwas von dem Druck muss weggenommen werden und dann körperlich stabil zu werden. Dann kommt erst an zweiter Stelle die psychische, seelische, geistliche Verarbeitung der Krise. Und genauso passiert das hier ja auch. Also zuerst einmal körperliche Ruhe, die äußerlichen Faktoren, die den Druck ausgeübt haben, gerade bei dieser Erschöpfungsdepression wegzunehmen und dann, wenn eine gewisse Stabilität eingetreten ist, dann daran weiterzuarbeiten. Verglichen auf diesen typischen Verlauf der Depression in der Phase, wo jemand am Tiefpunkt angekommen ist, da hilft es relativ wenig, viele Gespräche zu führen, versuchen da aufzubauen. Hier geht es erst einmal darum, Anteilnahme zu zeigen, körperlich wieder aufzubauen, um aus dem tiefsten Stück herauszukommen. Und wenn man dann rausgekommen ist, dann braucht es auch die seelische, geistliche Verarbeitung dieser Krise, um dann wieder ganz auf ein normal Null kommen zu können. Aber auch um vorbeugen zu können, dass vielleicht die Anfälligkeit für eine nächste Phase der Depression etwas geringer ist. Dass man also auf bestimmte Sachen achtet, rechtzeitig. Zum Beispiel würde das heißen, für den, der zum Workaholic neigt, jetzt bist du rausgekommen, jetzt ordne dein Leben anders. Gönne dir rechtzeitig eine Ruhepause, damit das nicht nochmal so passiert. Es gibt ja Faktoren, auf die man achten kann. Nur die sind nicht dran, wenn man gerade mitten in der Depression ist. Das ist, wenn man dabei ist, rauszukommen. Dann muss man darüber nachdenken, um dann etwas zu verändern. Manchmal kann die Person das selbst nicht einmal, weil das werden wir alle kennen, selbst die beste Einsicht. Meistens, wenn es einem wieder gut geht, denkt man, ach, jetzt klappt es wieder, jetzt kann ich wieder richtig weitermachen. Und manchmal bildet man da die Grundlage für die nächste Depression. Und deshalb muss man dann mit der Hilfe anderer, hier sind ja auch die anderen der Umwelt gefragt, jetzt zu helfen, und zwar sanft und mit Liebe, aber manchmal auch mit Konsequenz zu sagen, an dieser oder jener Stelle, da sollte was in deinem Leben geändert werden, sofern das erkennbar ist, dass das mit der Depression zusammenhängt. Weil manche Depressionen hängen mit dem äußeren Leben nicht zusammen, und das sind dann eben rein körperlich, somatisch verursachte, da gibt es dann weniger Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Dann kommt diese geistliche Lektion, wo Gott ihm selbst erscheint. Gottes Erlebnis, die Nähe Gottes. Und ich glaube, das ist auch für jeden, der mit Depression zu tun hat, eine ganz wichtige Erfahrung. Weil Depression in den wenigsten Fällen nur rein körperlich ist, sondern immer auch eine seelische und eine geistliche Komponente hat. In der Bibel wird uns ja ganz deutlich vor Augen geführt und immer mehr Mediziner der Gegenwart erkennen das auch, dass der Mensch eine körperlich-seelisch-geistliche Einheit ist. Und dass wenn ein Teil darunter leidet, der Körper, was wir bei der Depression sehen, und zum Teil auch die Psyche, dass es immer auch eine geistliche Komponente hat, die dahinter steht. Und die sollten wir auch dabei berücksichtigen, einmal um aus der Depression herauskommen zu können und um auch hier Kräfte zu sammeln, um etwas mehr immun zu sein oder etwas stärker Widerstand zu haben für künftige Depressionen. Das ist hier ganz klar. Derjenige, der Christ ist und an der Depression kommt, meistens leidet auch die Gottesbeziehung darunter. Gott scheint weit entfernt zu sein. Manche geht es so, weil sie sagen, ach, ich gebe meinen Glauben auf. Ich weiß ja gar nicht mehr, bin ich jetzt noch gerettet, bin ich bei Gott? Weil dieser Zweifel alles umfasst und dieses Ringen darum. Und das muss natürlich aufgearbeitet werden. Da kann man nicht sagen, das wird von selbst alles wieder in Ordnung. Bei manchen ist es auch so, dass eine falsche Gottesvorstellung mit einer Depression verursacht. Man denkt, wenn ich mir Gott immer nur vorstelle wie der himmlische Polizist, der auf jedes Detail achtet, dann wenn ich in die Krise komme, kann ich noch mehr fertig werden. Weil ich dann plötzlich sehe, oh, hier habe ich mal versagt und da habe ich was falsch gemacht und es noch mehr drückt mich herunter. Und interessanterweise ist das, was Gott hier gar nicht tut. Keine Vorhaltungen, so erstmal, siehst du, hier bin ich. Und das, was wir auch sehen, es ist nicht die Gewalt Gottes, die ihn dann anrührt, sondern diese Liebe Gottes, so würde ich es mal deuten. Das, was hier gesagt wird, dieses sanfte Säuseln, diese Ruhe da, wo Gott auch begegnet. Und das ist ja das, was jemand, der in Depression kommt, am meisten braucht. Der gewaltige Gott, der da die Erdbeben machen kann, das ist ja gut, auch vor Augen zu haben, Gott kann das. Aber er ist eben auch derjenige, der sich dem Schwachen annimmt, der sich auf seine Ebene stellen kann und der ihm erstmal Annahme, Zuwendung gibt. Und das ist genau das, was Elia hier bekommt. Dabei bleibt Gott aber nicht stehen, sondern er gibt ihm einen neuen Auftrag. Das heißt, er zeigt ihm auch, du bist mir wichtig. Du hast hier versagt, du hättest anders reagieren können, aber du bist mir wichtig, ich werde dir durch dich auch wichtige Sachen weiterhin in der Zukunft machen. Und auch das braucht derjenige, der in Depression hineinkommt, weil sonst kann schnell diese Phase der Mutlosigkeit und Wertlosigkeit, kann man drin hängen bleiben. Und wenn jetzt Gott genauso reagiert, wie wir auch reagieren sollten, obwohl du hier anders hättest reagieren können, obwohl du hier Schwachheit gezeigt hast, Gott kann dich weiter brauchen. Er nimmt dich auch an. Er hat was mit dir in der Zukunft vor, auch wenn es vielleicht nicht dasselbe ist wie vor der Depression. Aber Gott hat dich nicht aufgegeben, auch wenn du versagt hast, wenn du Schwäche gezeigt hast, und das kann ja in der Phase der Depression durchaus passieren, Gott hält an dir fest. Also hier haben wir schon so drei Stufen. Das eine ist diese körperliche Versuchung, erstmal wieder auf ein stabiles Maß zu kommen. Das zweite, die Annahme zu zeigen, diese Liebe zu zeigen und dann auch einen neuen Horizont für zukünftige Aufgaben zu liefern. Wäre der Elia jetzt einfach wieder zurück in die Wüste gelaufen, möglicherweise wäre die nächste Phase der Depression wieder gekommen. Ich habe keine Aufgabe, ich bin ja so sinnlos und was mache ich denn hier überhaupt? Aber das kommt nicht. Jetzt hat er eine Aufgabe, für die er sich einsetzen kann, die auch seiner Größenordnung entspricht und wo er mit der Unterstützung Gottes die nächsten Schritte gehen kann. Ich glaube, das hilft uns so ein bisschen zu sehen, wie hier in der Bibel Gott selbst mit Depression und Entmutigung umgeht. Und das ist ja nicht die einzige Stelle, die wir in der Bibel haben. Wir wissen auch von David einige Stellen, wo David mit Depressionen zu kämpfen gehabt hat. Und das ist insbesondere nach der Phase, wo er seinen Ehebruch mit Bathseba begangen hat. Da lesen wir im Psalm 38 ab Vers 4, keine heile Stelle ist in meinem Fleisch wegen deiner Verwünschungen. Nichts Heiles ist in meinen Gebeinen wegen meiner Verfehlungen. Denn meine Sünde wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last, sie sind zu schwer für mich. Es stinkt, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Ich bin gekrümmt, sehr gebeugt, den ganzen Tag gehe ich trauernd einher. Denn vollbrannt sind meine Lenden und keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Ich bin ermattet und ganz zerschlagen, ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Herr, vor dir ist mein Begehren und mein Seufzen, ist dir nicht verborgen. Mein Herz pocht, verlassen hat mich alle meine Kraft und das Licht meiner Augen auch habe ich auch nicht mehr. Hier merken wir typische Beschreibung einer schweren Depression. Denn wenn wir in die Geschichte hineinschauen, das Ganze, was er beschreibt, rein körperlich ist das nicht vorhanden. Der ist jetzt nicht irgendwo mit gebrochenen Knochen. Der hat nicht überall eiternde Geschwüre. Das ist mehr so dieses Empfinden. Er ist ganz tief unten seelisch, weil er gemerkt hat, er hat schwere Sünde begangen. Wir wissen das ja nicht nur den Ehebruch, sondern auch den Mord an dem Mann seiner, der Frau, mit der er Ehebruch begangen hat. Und das kann schwer auf dem Gewissen lasten. Und als ihm das zum Bewusstsein kommt, kommt dieses große Tief. Was bin ich für ein elender Mensch? Was habe ich da Schlimmes getan? Und es stimmt ja auch. Wir könnten dem nicht einreden, ach, ist doch nicht so schlimm. Ja, natürlich ist es schlimm, wenn man Menschen hat umbringen lassen. Natürlich ist es schlimm, dass er die Ehe kaputt gemacht hat. Also das ist da. Und es kommt ihm zum Bewusstsein. Und hier merken wir wieder diese psychosomatische Verflechtung. Das heißt, er fühlt sich psychisch, geistlich schlecht zurecht und es hat Auswirkungen auf den Körper. Er fühlt sich ganz zerschlagen und fertig. Und da merken wir auch, das kann eine Ursache sein. Nicht nur das rein körperliche, sondern das geistliche, seelische. Wenn wir geistlich, seelisch leiden, uns das zum Bewusstsein kommt, kann das uns auch in eine körperliche Depression hineinführen mit allen anderen Erscheinungen, dieser Abgeschlafftheit, dieser unendlichen Müdigkeit und dann können alle möglichen Schmerzen auftauchen, die aber mit der Depression zusammenhängen, genau wie hier. Und das Ganze endet an dieser Stelle wiederum mit einer Begegnung Gottes. Gott spricht ihm Vergebung zu und dann schreibt er in Psalm 32, Vers 5, so tat ich dir kund meine Sünden und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben alle Schuld meiner Sünde. Etwas später schreibt er dann, glücklich der, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurückrechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Das Ganze geht noch ein Stückchen weiter und hier merken wir der Kern, wie er jetzt aus dieser Depression herauskommt, ist, er merkt, trotz meiner Sünde, Gott hat mir vergeben. Und das ist ja ein Weg, gerade wenn wir in Depressionen drin sind und merken, ich bin schuldig geworden. Manche Psychotherapeuten versuchen dann zu zeigen, ach, Schuld ist doch gar nicht da, hast du gar kein Problem dabei. Und in vielen Fällen stimmt es ja gar nicht. Da ist wirklich Schuld. Denn wir alle laden ja in unserem Leben Schuld auf uns. Aber der entscheidende Weg, den die Bibel zeigt, ist nicht Schuld wegzuerklären, sondern Schuld vergeben zu bekommen. Und ich glaube, dass der viel bessere Weg ist, denn wenn wir sie versuchen zu verdrängen, irgendwann kommt das aus der Verdrängung wieder hoch. Irgendwann merken wir, da ist doch Schuld. Aber wenn sie vergeben ist, dann ist sie weg. Wie eine Schuld. Wenn ich jetzt sage, ich habe bei der Bank Schuld für den Bau meines Hauses, kann ich sagen, nee, gar keine Schulden da. Ignorieren. Aber irgendwann kommt die nächste Rechnung. Aber wenn jetzt jemand anders da ist, der bezahlt, ja, da wird eben keine Rechnung mehr bekommen. Dann ist es wirklich ausgestanden. Dann muss ich mir darüber keine Sorgen mehr machen. Und so ähnlich ist das jetzt bei der Schuld vor Gott. Wenn ich versuche, die beiseite zu drängen, wegzuerklären, dann wird das nicht gehen. Aber wenn Gott wirklich vergibt, dann kann ich mich darauf berufen und kann in bei der nächsten Phase, wenn das mich wieder fertig machen will, sich darauf berufen, diese Schuld war da, aber für diese Schuld ist bezahlt. Die ist mir vergeben. Und das ist ja das wunderbare Angebot, was Christen kennen, wo sie wissen, ich muss mit der Schuld nicht selbst fertig werden, ich muss auch für die Schuld nicht selbst bezahlen, sondern obwohl ich es nicht verdient habe, Gott will Schuld in meinem Leben wegnehmen. Alles, wo ich versagt habe, wo ich falsch gehandelt habe, wo ich Schuld auf mich geladen habe, wenn ich Gott darum bitte, dann kann mir vergeben werden und dann kann mir Gott Kraft geben, mit den Folgen meines falschen Verhaltens leben zu können. Und das ist das, was David hier erlebt. Also wir sehen jetzt zwei Varianten von Depression. Die eine Variante der Depression ist die primär körperlich ausgelöste, diese Erschöpfungsdepression des Elia. Eine, die stärker durch wirkliche Schuld verursacht ist, ist bei dem David. Und die wird dann beseitigt dadurch, dass er die Schuld anerkennt. Er sagt ja auch glücklich, der seine Schuld nicht unter den Tisch kehrt, sondern der sie anerkennt und dazu steht. Und dann Gott um Verzeihung bittet. Und dem wird es weggenommen und der kann wieder diese Befreiung erleben. Ich habe ja gerade gelesen, er sagt, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, sondern vergibt. Nachdem, wo er erst sagt, vollkommen zerstört, und jetzt diese Perspektive, zum Glück ist Gott da, der vergibt. Ich muss nicht und ich kann auch gar nicht immer alle Schuld neutralisieren oder selbst wieder gut machen. Und das ist diese andere Perspektive, in die man hineinkommen kann. Jetzt noch etwas vielleicht systematisieren. Das waren zwei Beispiele aus der Bibel, die uns schon so ein bisschen ein Augenmerk richten lassen können, so ein bisschen den Horizont öffnen. Ich möchte jetzt auf einige prinzipiell grundlegende Dinge eingehen, die Depression angehen. Und da werde ich keinen medizinischen Fachvortrag halten, weil ich davon ausgehe, hier sitzen nicht nur Krankenschwestern und Ärzte, die dann wahrscheinlich sogar noch besser Bescheid wüssten über die medizinischen Hintergründe der Depression als ich. Wobei ich den Eindruck habe, von dem, was ich gelesen habe, selbst Ärzte sind da manchmal etwas im Unklaren und alle paar Jahre ändert sich auch noch die Zuordnung und Therapie mit Depression. Aber ich möchte einige Dinge nennen, die prinzipiell für Depression eine wichtige Rolle spielen. Und zwar zuerst einmal deutlich machen, Depression kann jeden betreffen. Also Depression ist nicht eine Sache, wo man sagen kann, dieser Mensch ist garantiert frei von jeder Depression. Das gibt es nicht. Es gibt statistische Erhebungen, die deutlich machen, dass auch bestimmte Lebenssituationen und bestimmte Lebensalter sind besonders anfällig für Depressionen. Zum Beispiel bei Frauen sind auffällig häufig Depressionen am häufigsten in dem Alter zwischen 40 und 50. Also ganz häufig, ganz viele Frauen haben im Alter zwischen 40 und 50 Depressionen. Das gibt es auch vorher und nachher. Das hängt auch noch an anderen Faktoren. Aber hier ist es altersmäßig etwas, was damit zu tun hat. Übrigens, Männer haben auffällig am häufigsten Depressionen zwischen 50 und 60. Also das heißt, es kommt etwas verlagert, etwas später. Also hier, es gibt bestimmte Lebensphasen, die scheinbar eine gewisse Anfälligkeit haben für Depressionen. Jetzt kann man lange überlegen, woran liegt es. Man könnte sagen, vielleicht an körperlicher Umstellung. Vielleicht daran, dass man langsam merkt, man hat den Höhepunkt des Lebens überschritten. Vielleicht, weil das häufig auch eine Phase ist, die Kinder werden groß und plötzlich kommt dann auch viel mehr Spannungen bei den Kindern. Ja, wenn man so gegen 20 seine Kinder bekommt, dann sind die eben, oder bis 25, dann sind sie eben in dem Alter zwischen 40 und 50 plötzlich in der Pubertät. Da gibt es dann Konfrontationen. Da sagen einem die Kinder auch mal ganz unangenehme Sachen. Je nachdem kann es Auseinandersetzungen. Das kann dazu beitragen. Bei manchen Frauen beginnen die Wechseljahre. Das kann mit dazu beitragen. Manche Männer, die haben dann den Höhepunkt gemerkt, plötzlich mit 50 und darüber hinaus, den Höhepunkt habe ich erreicht, jetzt baue ich ab körperlich oder so. Also das heißt, das können Faktoren sein. Ich will nicht sagen, das müssen, aber statistisch gesehen auffällige Häufung von Depressionen bei Frauen zwischen 40 und 50, bei Männern zwischen 50 und 60. Was auch immer der Grund sein soll. Darüber hinaus auffällig, wenn Frauen eine Schwangerschaft haben. Man spricht von der regelrechten Schwangerschaft oder Wochenbettdepression. Statistisch gesehen erreicht das etwa 50% der Frauen, die schwanger sind. Bei manchen ist es nur der sogenannte Heultag. Also wird das manchmal auch gesagt. Also das heißt, je nachdem, so zweite bis fünfte Tag nach der Geburt, dann ein Tag, wo sich der Ehemann auch gar nicht wundern muss, wenn dann die Frau plötzlich da ist und nicht alles so schlimm und so. Meistens geht das relativ schnell wieder vorbei, aber es ist ein Tag totaler zusammen und alles ist so, man weiß nicht, warum man weint, man kann das auch nicht verbalisieren und da hilft es auch nicht, jetzt lange zu diskutieren und sagen, ach Schatz, ist ja nicht so schlimm, sondern da hilft es einfach mit dabei zu sein, Gemeinschaft zu geben, die Arme umeinander zu legen. Diese Art von Depression geht meistens bald wieder vorbei. Da muss man sich also keine großen Sorgen machen, obwohl natürlich in dem Moment die Frau das wirklich schlimm empfindet. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ach Schatz, das ist ja alles, geht morgen vorbei. Nee, das wäre dann falsch. Sondern hier jetzt durchaus Nähe und Zuneigung zu geben, aber zu wissen, das ist jetzt keine dauerhafte Angelegenheit. Häufig Jugendliche leiden an Depressionen. Auch das ist so eine Phase, in der Depressionen häufig anzutreffen sind. Insbesondere Jugendliche, die Schwierigkeiten mit ihrem Leben haben. Und zwar das kommt mehr so, ich weiß nicht, wie geht's weiter. Und dann ist mehr so eine Art Lähmung. Ich kann keine Entscheidung treffen, ich fühle mich gelähmt. Und bei manchen äußert ja endlos schlafen oder endlos irgendwie Ablenkung versuchen zu haben. Oder manchmal auch dieses Selbstwertgefühl nicht zu haben. Bei manchen ist dann Verletzungen, die sie sich dann zufügen und solche Sachen. Also das ist bei vielen Jugendlichen, die mit ihrem Leben so nicht in Ordnung sind, die sich in der Spannung fühlen, da die Erwartung der Eltern, da die Erwartung der Öffentlichkeit. Ich weiß noch gar nicht, wer bin ich eigentlich und worauf will ich hinaus? Und manche fallen dann in so eine Phase so der Lähmung und der Depression, weshalb ja auch eine Phase, wo auffällig viel Selbstmorde begangen werden, ist in der Jugendphase. Und manche, nicht alle, aber manche tun das als letzten Ausweg. Ich habe keinen Ausweg mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann ist das so eine Art Notlösung, ich gehe aus dem Leben heraus. Also auch das ist eine Phase, wo Depressionen häufig vorkommen können. Dann Depressionen tauchen häufig auf in großen Lebenskrisen, das heißt zum Beispiel in Trennung. Also Ehe geht kaputt, geht auseinander, häufig eine Phase der Depression, die sich anschließt. Statistisch gesehen, ist nicht bei jedem Einzelnen, aber statistisch gesehen, häufig bei Männern noch stärker als bei Frauen, aus welchem Grund auch immer, aber es muss nicht so sein, auch Frauen trifft das durchaus, was wir nachvollziehen können. Stellen wir uns vor, da ist jemand 20 Jahre verheiratet, es ging mal mehr, weniger oder besser, gut in der Ehe, aber man gehörte zusammen. Das ist noch was ganz anderes, selbst wenn man sich gar nicht gut versteht. Ist das so eine Stabilität? So etwas, das ist ein Teil meines Lebens. Wenn das plötzlich auseinanderbricht, kann eine große Depression daraus folgen, weil das ist ja, ich bin wieder am Nullpunkt. Zum Teil wird dann ein großer Teil meines Lebens durchgestrichen. Das gilt nicht mehr, das ist irgendwie negativ, ist tabu. Und viele Entscheidungen, die das Leben sicher gemacht haben oder scheinbar sicher gemacht haben, fallen weg. Und häufig auch verändert sich der soziale Kontext. Weil viele Leute in der Umgebung, mit der man gelebt hat, nehmen Abstand, wissen nicht, wie soll man darauf reagieren bei solch einer Trennung. Und das macht es ja noch schwerer. Jetzt habe ich die Krise bei den wichtigsten Beziehungen meines Lebens und gleichzeitig noch in meinem sozialen Umfeld. Und das ist so eine Phase, wo Depression auftauchen kann. Häufig bei Arbeitsplatzverlust. Hier in der Vergangenheit zumindest häufiger bei Männern als bei Frauen. Warum? Weil viele Männer sich über ihren Beruf definieren. Das ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Und wenn der plötzlich wegfällt, der in Frage gestellt wird, ganz häufig sehr Selbstzweifel. Wofür bin ich überhaupt noch gut? Keiner will mich haben. Und das kann ganz, ganz tief herunterziehen. Das ist auch so eine Phase, wo äußere Faktoren dazu beitragen können. Tod des Ehepartners kann häufig zu einer schweren Depression führen. Häufig die Pensionierung des Mannes, weil es dann, er ist zwar nicht arbeitslos, na, indirekt schon, aber nicht, weil er entlassen ist, sondern plötzlich, ja, ich habe da mein Leben lang gearbeitet, die Firma hat mich wichtig genommen, in der Firma fragt keiner mehr danach. Die Kollegen lassen sich kaum blicken, ja, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Das geht vielleicht noch ein, zwei Wochen gut, ist dann so wie Urlaub, ja, aber dann, jetzt muss doch das Leben irgendwas bieten und dann auffällig häufig auch, dass Männer sterben kurze Zeit nach ihrer Pensionierung. Wo man sich ja denkt, das ist ja komisch, jetzt ist die Arbeitsbelastung weg, gerade deshalb. Also das heißt, dass da plötzlich was aufbricht, diese innerliche Unruhe, diese innerliche Frustration, dieses Niedergedrücktsein, was sich dann auch somatisch, also körperlich äußert, da ist vielleicht irgendein Organ sowieso schon schwach und jetzt ist dieses Psychische der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Schwaches Herz und dann diese Depression dazu, die dann körperliche Ursachen hervorruft. Denn wir müssen ja immer im Kopf haben, ich sage ja Ganzheit, Körper, Seele und Geist, das gehört zusammen, das kann man nicht voneinander trennen. Und wenn dann diese psychische, geistlich-seelische Belastung ist, dann kann das dadurch dazu führen, dass man auch sogar stirbt an dieser Stelle. Dann kann das im Alter sein, Krankheiten kommen dazu, man fühlt sich einsam, ist häufig auch einsam und dass man dann in eine Depression kommt, eben im Alter. Also es gibt hier verschiedene äußerliche Faktoren, die eine Rolle spielen, die mit der Lebenssituation zusammenhängen. Dann gibt es Faktoren, die wir nicht in der Hand haben, das sind genetische Prädispositionen. Also das heißt, man weiß, dass es wahrscheinlich einen Faktor gibt, der sich vererbt. Also das heißt, wenn man in der Vergangenheit, in der Familie Menschen gehabt hat, die stark depressiv waren, hat man eine größere Anfälligkeit für Depressionen. Und dafür kann man auch nichts. Man erbt ja von den Vorfahren das, was einem gefällt und das, was einem nicht gefällt. Und mancher, der so etwas melancholisch gestimmt ist, das hat ja auch Vorteile in der Beziehung. Häufig Leute, die intensiver denken, die Sache ernster nehmen, häufig die auch mehr Empathie haben mit anderen, das ist ja auch positiv. Aber Leute, die melancholisch gestimmt sind, sind leichter in der Gefahr, dann auch in der Depression hineinzufallen, wenn dann äußere Probleme noch dazukommen. Also es können körperliche, genetische Dinge sein. Es gibt auch manche Faktoren, da sind das Botenstoffe, Dopamin zum Beispiel, was dann zu viel oder zu wenig, je nachdem da ist. Also das heißt rein körperliche Dinge, die dann auch durch medikamentöse Behandlung ausgeglichen werden können. Also das ist so ein Faktor, der äußerlich mit einer Rolle spielt. Dann sind es auch eine Umweltfaktoren, die mit einer Rolle spielen. Bestimmte Art von Ernährung kann mit dazu beitragen. Bewegung ist zum Beispiel etwas, was gegen Depression hilft, ein Stück weit. Also das heißt, wenn einer immer zu Hause sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man in Depression kommt, als wenn man sportlich aktiv ist. Solche Sachen. Also frische Luft und Bewegung helfen dagegen, körperlich gesehen. Natürlich nur ein Stück weit, das ist kein Allheilmittel. Etwas, was auch ein Faktor ist, das merkt man statistisch gesehen, gibt es ein Nord-Süd-Gefälle in Europa. Das heißt, in Nordeuropa auffällig mehr Depression als in Südeuropa. Ist man in Skandinavien viel mehr Fälle von Depressionen als zum Beispiel in Griechenland oder Italien. Man führt es darauf zurück auf die Sonneneinstrahlung. Und manche von uns können das ja auch nachvollziehen. Also ich muss zugeben, ein Stück weit geht es mir auch so. Also ich falle nicht beim Regen immer in Depression, was da, wo ich wohne, dann auch ein Problem wäre. Dann regnet es mehr, als die Sonne scheint. Aber ich muss schon so sagen, wenn ich morgens aufstehe und da lacht mich die Sonne an, dann bin ich mehr wohlgestimmt. Mehr so, es geht mir irgendwie besser schon am Morgen. Und wenn dann vielleicht noch eine schöne Musik dann am Morgen ist und ja, dazu gehört für mich auch so ein bisschen mal beten und was in der Bibel lesen, was mich ermutigt, dann starte ich ganz anders in den Tag, als wenn das gar nicht so ist. Ich gleich mit dem Schlag der Arbeiten und der Belastungen konfrontiert werde. Und also das ist tatsächlich ein Faktor in Nordeuropa, wo die Sonne weniger scheint, wo es ja ein ganzes Halbjahr gibt, wo es eher dunkel und düster ist, sind auffällig mehr Depressionen als im Süden Europas. Es gibt deshalb in Nordeuropa sogar eine Lichttherapie, die manchmal verschrieben wird, wenn Menschen unter Depression leiden. Und zwar werden Patienten dann für halbe Stunde, eine Stunde in einen Lichtraum geschickt. Das ist ein ganz helles Licht, wird noch bestimmt gemessen, was das für ein Licht ist. Und dann merkt man, dass motiviert, das nimmt etwas dieser depressiven Stimmung weg. Also man sagen kann, das kann man auch künstlich machen, ob das nun auch zu Hause hilft, wenn man einfach mehr Lampen anstellt, weiß ich nicht. Darüber habe ich auch keine Untersuchung gelesen. Aber was uns sicherlich auch klar ist, dass auch die häusliche Umgebung mit dazu beitragen kann, Depressionen zu wecken oder nicht. Das ist zum Beispiel sicherlich ein Faktor, wenn die Wohnung überall halb dunkel ist. Das wirkt auch eher ein bisschen drückend aufs Gemüt meistens. Oder wenn die Wohnung vollkommen unaufgeräumt ist. Das wirkt meistens auch drückend. Also überall liegt das Zeug rum, man ist nur deprimiert und gibt es ja keine Ordnung. Wirkt meistens eher ein bisschen niederdrückend. Muss nicht, aber ist so ein Faktor, der mit dazu beitragen kann. Weil dann natürlich überall ruft ein mehr oder weniger stark, je nach Persönlichkeit, oh hier müsstest du was tun und da müsstest du was tun. Und manche werden das auch merken beim Schreibtisch. Right? Sage ich mir auch immer wieder, so Schreibtisch aufräumen, wegräumen. Und bei mir sammelt sich immer viel auf dem Schreibtisch an, weil das kann geradezu lähmend wirken, wenn da Massen an Sachen stehen, die da alle erledigt werden müssen und Papiere und was weiß ich, gar nicht erst richtig anzufangen. Das kann auch so eine Phase der irgendwie so gelähmt sein, dieses keinen Mut haben anzufangen. Und dafür kann es auch sein, besser frei zu haben. Gilt übrigens auch beim Schreibtisch bei guter Beleuchtung. Also nicht nur, dass für die Augen besser ist, sondern dass das Konzentration hilft, positive Motivation hilft, also solche Sachen tragen mit dazu bei. Musik, habe ich gesagt, kann ein Mitauslöser sein, kann auch positiv etwas gegen Depression helfen. Das werden wir alle wissen. Jeder von uns individuell vielleicht ein bisschen anders. Es gibt bestimmte Art von Musik, die uns gut tut, wo wir merken, da haben wir so ehrlich, das gibt uns seelische Ausgeglichenheit, das macht uns etwas ruhiger. Und es gibt Musik, die eher etwas niederdrückt. Klassischerweise sind das dann zum Beispiel Stücke von so in Moll geschrieben. Also es gibt manche von Edvard Grieg, das ist ja schon so, wenn man dazuhört und man ist vorher wohlgestimmt, dann ist man hinterher depressiv. Und manche andere Stelle, ja manchmal mag man das ja auch so melancholische Stimmung, der schon fast zu Tränen gerührt, und in bestimmten Phasen ist das ja auch ganz nett, aber wenn man da neigt zu Depressionen, sollte man diese Musik eher ein bisschen in den Hintergrund stellen, sich lieber was anderes kaufen, was eher etwas motivierend und frischer und dahin ist. Also das kann das Ganze unterstützen. Es gibt ja geradezu Musiktherapie heute, Musiktherapeuten, die dann auch hinweisen, also hast du diese und jene Seelenausrichtung, hör dir diese und jene Musik an. Gibt sogar als Musikapotheken, was wahrscheinlich ein bisschen übertrieben ist, nicht zu sagen, also hat man dieses oder jenes Problem, hört man die Musik, ganz so geht's glaube ich nicht, aber es gibt schon Musikstücke, wo man merkt, das baut eher auf, das gibt so eine Ausgeglichenheit. Ich kenne manche Leute, die sagen, wenn ich abends mit dem Stress von nach Hause komme, setze ich mich erstmal so in den Sessel und höre diese oder jene Musik an. Das kann manchmal gut tun, so ein bisschen zum Stressabbau, wobei ich jetzt als Christ sagen würde, das kann immer nur ein Faktor sein, weil die Musik kann mir nicht die wahren Stressursachen wegnehmen. Die kann mich mal so ein bisschen zum Ausgleich bringen, oder manche von uns kennen das vielleicht auch beim Autoverkehr. Geht mir manchmal auch so, wenn ich unter Stress Auto fahre, dann hilft manchmal so etwas ruhige Musik so zum Besänftigen. Ne? Also ich denke, warum fährt er nicht weiter, warum ist da schon wieder die rote Ampel und so weiter. Dann ein bisschen ruhige Musik, die dann ein bisschen nicht durchatmen, und ich merke allerdings, in solchen Situationen hilft manchmal auch Gebet. Und ich so beten, Gott, mach mich ruhig, Jesus, gib mir jetzt die Ruhe und Geduld, denn das sind ja typisch solche Phasen, da kann ich ja nichts ändern. Am Verkehr kann ich nichts ändern. Ich meine, manchmal würde ich ja gerne auf die Gegenfahrbahn und überholen, aber da fahren die Autos, geht nicht. Und ja, und wir fahren auch nicht alle mit dem Panzer, so sagen, was sage ich jetzt, drüber fahren, geht auch nicht. Also bleibt nicht als Geduld übrig. Und da kann uns Gott helfen, innere Ruhe zu bekommen, mehr noch als Musik. Musik kann dazu einen Beitrag liefern, aber mehr als die Musik kann das natürlich Gott tun. Ich möchte jetzt ein paar Symptome nennen, die man typischerweise für Depressionen medizinisch nennt. Also sozusagen zum Selbstdiagnose, selbst ein bisschen darauf zu schauen, möchte ich einige nennen. Und danach möchte ich noch ein paar Hinweise, Tipps geben, wie ich jetzt gesagt habe, was könnten wir vorbeugend tun, was können wir darin tun, was können wir begleitend tun. Also, bei der Symptomatik von der Depression, da wird das medizinisch meistens so beschrieben. Niedergeschlagenheit, Bedrücktheit, Weinkrämpfe oder leises Wein, Resignation. Manche haben eine innere Unruhe, eine starke Erregung oder auch eine Hemmung. Viele empfinden sich freudlos, haben eine Interessenslosigkeit. Die Genussfähigkeit sinkt. Man hat keinen Spaß mehr am Essen, keinen Spaß mehr am Sonnenschein, keinen Spaß mehr an der Wohnung. Dinge, die einem sonst Freude machen, machen keinen Spaß mehr. Also hier Warnsignal, da könnte sich eine Depression ankündigen. Und diese Kriterien nenne ich ja, nicht wenn ein Punkt davon auftaucht, ist ein Problem. Wenn viele dieser Punkte auftauchen, dann sollte es ein Warnsignal sein, pass auf. Denn wenn wir ganz am Anfang einer Depression sind, manchmal kann man noch verhindern, dass sie eben den Tiefpunkt erreicht, wenn man rechtzeitig da die Notbremse zieht, dann sollte man darauf aufmerksam werden. Denn umso weiter man das verdrängt, nicht wahrhaben will, umso tiefer kann dann danach der Absturz sein, weil manchmal hilft noch so die eigene Erziehung, die eigene Disziplin, aber die hilft im großen Stück weit. Das heißt, wenn sich da eine Belastung anbahnt, die auch nicht von selbst schnell wieder vorbeigeht, dann kann dieser Tiefpunkt kommen und dann kann man eben das als Signal erkennen. Es gibt auch bei manchen einen Glaubensverlust, Nachlassen der religiösen Glaubensfähigkeit. Man meint Gott nicht mehr zu hören, zu erkennen. Es scheint im Glauben so eine Frustration oder Stagnation einzusetzen. Manchmal Mutlosigkeit, Ratlosigkeit, Ängste, die einen betreffen. Und zwar manchmal diffuse Ängste, die müssen sich nicht mal auf irgendetwas Konkretes beziehen, sondern einfach Angst vor dem Leben, Angst vor der Existenz, Angst davor, alles zu verlieren und abzustürzen, die innerlich plötzlich da sind. Und die müssen nicht real sein, sondern man hört irgendeine Meldung, was weiß ich, Unruhe eben in Libyen oder Atomkraftwerksprobleme in Japan. Und plötzlich fühle ich mich nicht nur angesprochen, sondern habe Lebensangst, Existenzangst dadurch. Das kann auch so ein Faktor sein. Minderwertigkeitsgefühle, mangelndes Selbstwertgefühl, Angst vor Versagen. Was häufig dazu führt, dass es hier eine sogenannte Self-Fulfilling Prophecy gibt. Das heißt, ich habe so viel Angst, hier zu versagen, und dann versage ich auch. Das merken wir häufig. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Irgendeine Sache wollen Sie ganz gut machen, aber Sie haben Angst, oh, ich schaffe das bestimmt nicht. Und gerade dann passiert der Fehler. Also ich erinnere mich, als ich mal erfolglos versucht habe, Klavier zu lernen. mehrere Jahre hinweg. Und dann natürlich immer, wenn es zum Vorspielen ging beim Klavierlehrer, zu Hause hat das alles gut geklappt. Aber jetzt in der Situation beim Klavierlehrer habe ich gedacht, oh, bestimmt schaffe ich das nicht, weil ich gemerkt habe, ich habe halt ein bisschen Probleme beim Klavierspielen. Und tatsächlich genau sind dann die Fehler aufgetaucht, die zu Hause gar nicht aufgetaucht waren. Und also das kann dieses, und das kommt aus dem inneren Gefühl heraus. Also es ist jetzt nicht objektiv, sondern einfach, weil man die Angst hat zu versagen, versagt man dann dabei auch. Es kann so eine Art Energielosigkeit sein, Willenlosigkeit, leicht erschöpft, schon morgens müde zu sein, so ein Tief zu haben. Das ist so ein körperliches Signal, was irgendwie zeigt, ja, da ist innerlich was psychisch nicht in Ordnung und auch häufig geistlich. Ich sage ja, eine richtige Depression betrifft den Körper, die Psyche und auch die geistliche Stellung zu Gott. Meistens ist alles drei in Mitleidenschaft gezogen und alles drei muss dann auch wieder regeneriert werden. Manchmal sind es Zwänge, das heißt irgendwelche Phobien, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, über die man macht. Das kann das Händewaschen sein, das zehnte Mal da abzuwischen oder jetzt immer noch wieder in die Wohnung zu schauen, voraus ist das Licht aus, ist alles zu und nicht nur einmal, sondern zehnmal dahinter, wieder auf und wieder zu und solche Zwangshandlungen, die eben so eine innere Unsicherheit zum Ausdruck bringen. Das kann ein Signal sein. Bei manchen ist es Reizbarkeit, mürrisch zu sein, aufbrausend, aggressiv zu sein, im nächsten Moment aber vielleicht vollkommen traurig darüber zu sein. Da will ich es ja gar nicht und denke, das ist ja nicht in Ordnung. Aber in dem Moment manchmal kann eine Kleinigkeit, die er normalerweise gar nicht aufregen würde, dann dazu führen, dass man überreagiert. Und das ist ja auch diese innere Instabilität, dieses mit sich selbst und der Umwelt unzufrieden zu sein. Empfindlichkeit, leicht verletzbar zu sein, was sich häufig auf die Beziehung zu anderen ausrichten kann. Also da ist einer irgendwo, ich gehe in Gottesdienst oder zum Arbeitsplatz und da ist jemand, der schaut mich nur ein bisschen komisch an oder ich interpretiere das ganz schnell so. Jemand, der in Depression ist, ist dann überempfindlich und sieht häufig Dinge, die die anderen nicht sehen. Und das führt noch tiefer in die Depression. Ich denke schon, mich mag keiner und dann sehe ich den Arbeitskollegen vorübergehen, ich grüße den doch, der grüßt nicht zurück und sagt, ach, der hat jetzt auch was gegen mich, habe ich doch gleich gewusst. Und wenn ich jetzt genau hinschauen würde, würde ich merken, der hat mich einfach gar nicht gesehen. Der ist vorbeigelaufen, der hat mich gar nicht gesehen in dem Moment. Also das heißt, wenn ich überempfindlich bin, dann interpretiere ich was in Blicke hinein, in Worte hinein. Da spricht irgendwie jemand, ja, ich kenne ja so viele Leute, die sind unfreundlich. Plötzlich denke ich, oh, der meint bestimmt mich. Also das ist ich, der hat was gegen mich und der mag mich auch nicht. Und das kann schnell dahin kommen, wenn man in so einer Phase der Depressionsgrübeln, das heißt die Unfähigkeit, Gedanken abzuschalten, häufig abends nicht einschlafen können, weil immer wieder, oh, wenn das jetzt passiert und wenn das so kommt und es ist ja so schlimm. Und meistens ist das aber kein positives Grübeln, wo man sagt, ich habe ein Problem, meinetwegen technisches Problem. Ich habe jetzt vor zwei Wochen bei uns in der Diele ein Teil, also die Hälfte einer Treppe gebaut. Und ich habe bisher noch nicht häufig Treppen gebaut. Und dann war manchmal in den Tagen vorher, dass ich abends immer noch darüber gebe, wie mache ich die Konstruktion? Wie messe ich jetzt die Stufen und den Winkel und wie weit muss der Abstand sein und so? Und dann habe ich in der Nacht auch schlecht geschlafen. Aber das hängt mehr damit zusammen, das Grübeln über ein technisches Problem und dann ist es irgendwann gelöst und als die Treppe jetzt halb fertig war, habe ich wieder gut geschlafen. Das ist damit nicht gemeint, sondern ist das Grübeln, das Drehen um eine Sache, wo es eigentlich keine Lösung gibt. Manchmal sogar ein Problem, was real nur zum Teil ein Problem ist, aber durch dieses Hineinversetzen, da hineinsteigern wird es ein Problem. Und das Drehen darum führt eben nicht zu einer Minderung oder zu einer Lösung, sondern eher zur Steigerung. Das Problem wird immer größer dadurch. Das ist dieses depressive Grübeln. Schuldgefühle habe ich schon erwähnt. Häufig eine Entscheidungsunfähigkeit. Also das heißt jetzt, man hat ein Problem, aber man trifft auch keine Entscheidung, meinetwegen für die Berufswahl bei Jugendlichen. Und das lähmt dabei und kann dann eben zur Depression führen. Beziehungsstörungen, manchmal eine Hypochondrie, das heißt eben, man entdeckt alle möglichen Krankheiten. Man hört nur davon, da gibt es die und die Krankheit, oh, jetzt merke ich das auch, das tut mir auch schon weh, da habe ich auch schon Probleme. Aber das ist psychisch verursacht. Aber das ist jetzt, mir geht es schlecht und jetzt denke ich mir, wo ist die Ursache? Und bestimmt ist die Krankheit. Und dann kann ich von Arzt zu Arzt gehen und manche Ärzte merken das nicht, behandeln dann auch, aber das Problem wird nicht bewältigt. Ich sage ja, weil es diesen Zusammenhang gibt zwischen Psyche und Körper. Das heißt, ich versuche körperlich zu lösen, was körperlich nicht zu lösen ist, weil das Problem liegt an der Seele, liegt am Geist. Und dann helfen auch nicht die Behandlungen. Dann merkt man auch, man wird behandelt und manchmal wird man auch wieder entlassen. Das heißt, ja, sie haben ja gar nichts. Und dann fühlt man sich noch mehr irgendwie beleidigt. Vielfach sind das auch Menschen, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie ein psychisches Problem haben. Weil sie den Eindruck haben, Psyche, das kann doch nicht sein. Das ist doch für denjenigen irgendwie, naja, der ein bisschen geschädigt ist, der so nicht ganz normal ist. Der kann das sein. Aber ich bin doch normal, ich bin doch stark, ich bin doch selbstbewusst. Und sich selbst nicht eingestehen wollen, dass eben, wie ich zu Anfang gesagt habe, jeder unter Depressionen leiden kann, jeder psychisch Probleme bekommen kann. Und dann verlagert sich das eben ins Somatische. Aber es gibt keine Lösung. Das kann alle möglichen Dinge haben. Das kann dann irgendwelche Empfindlichkeiten für Allergien hervorrufen. Besonders häufig Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, solche Phänomene können mitverursacht werden dadurch. Ich habe eine Untersuchung gelesen, da wurde festgestellt, dass Leute, also Erwachsene, so im Alter von 40 bis 60 Jahren, auffällig häufig Rückenprobleme haben. Und man stellt fest, anatomisch gesehen gibt es Patienten, die haben genau dieselbe Abnutzung bei den Wirbeln. Und der eine hat ständig Schmerzen und klagt darüber, geht von Arzt zu Arzt, und der andere gar nicht. Und man sagt, das ist objektiv medizinisch schwer erklärbar. Aber wahrscheinlich, so vermuten Ärzte heute, spielt eben der psychische Faktor eine ganz große Rolle. Deshalb merkt man auch, auffällige Leiden an alle möglichen Schmerzen kommen bei Ehekrisen, bei beruflichen Krisen. Da kommen große, plötzlich auch körperliche Schmerzen, dieses Ineinander, was wir merken. Manchmal Gefühllosigkeit. Es scheint alles so, wie so weich, so wattig zu sein. Es dringt nicht mehr durch. Man freut sich an einer Sache nicht mehr. Man leidet jetzt nicht so sehr. Manchmal sogar paranoide Angst, Verfolgungswahn, Schlafstörungen, Appetitstörungen und so weiter. Also das sind jetzt äußerliche Merkmale, die können hinweisen auf geistliche Ursachen, die dahinter stehen. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Vielleicht zuerst einmal in der Frage der Vorbeugung. Vorbeugend, das Wichtigste ist, wenn ich es in einem Wort sagen würde, Ausgewogenheit. Wenn ich ein ausgewogenes Leben führe, ist die Wahrscheinlichkeit, mit Depressionen betroffen zu werden, relativ stark minimiert. Keine Garantie, nicht depressiv zu werden, aber relativ gering. Ausgewogen bedeutet im Bereich des Körperlichen. Derjenige, der gar nicht arbeitet, hat ein größeres Risiko für Depressionen. Derjenige, der Tag und Nacht arbeitet, auch. Also bezüglich Arbeit braucht es eine Ausgewogenheit. Möglichst auch eine Ausgewogenheit zwischen intellektueller Arbeit und körperlicher Arbeit. Wenn man im Beruf nur eines hat, nur das Körperliche oder nur das Intellektuelle, ist es eigentlich gut, wenn man in der Freizeit möglichst das andere stärker hervorruft. Jemand, der immer nur intellektuell arbeitet, ist ein Risikofaktor. Jemand, der immer nur körperlich arbeitet, auch. Also hier braucht es eine Ausgewogenheit in dieser Hinsicht. Also Ausgewogenheit, was das Körperliche angeht. Ausgewogenheit ebenfalls, was das Seelische angeht oder auch das Geistliche. Es gibt bestimmte Faktoren, auf die ich jetzt nur am Rande eingehen werde, wo wir in der Bibel aufmerksam gemacht werden, dass das zu einer Enttäuschung und Depression führen kann. Ich habe daraufhin mal intensiv den 2. Korintherbrief durchgegangen. Bei mir fiel auf, dass im 2. Korintherbrief Paulus wie in keinem anderen Brief diese Formulierung gebraucht, um darum lassen wir uns nicht entmutigen. Ganz häufig. Und dann zählt er auf, was denn dazu beiträgt, warum, wenn wir diesen Brief lesen, Paulus ist in der Situation einer Phase der Entmutigung. Weil er merkt, dass, wo er sich ganz stark für eingesetzt hat, die Gemeinde in Korinth, die geht, wie wir heute sagen würden, den Bach ab. Das heißt, da hat darum gekämpft, hat die einzelnen Menschen dazu geführt, dass sie zum Glauben an Gott gekommen sind, dass sie eine innerliche Umkehr erlebt haben. Die sind ihm ans Herz gewachsen, fast wie eigene Kinder. Und so können wir uns das vielleicht nachempfinden. Wenn wir eigene Kinder haben und die gehen plötzlich einen Weg, den wir uns gar nicht vorstellen, läuft vollkommen falsch. Das kann auch zu einer Entmutigung und Frustration führen. Und die erlebt er dort auch. Er beschreibt das detailliert und dann sind mehrere Ansätze, 5-mal formuliert er, und wir lassen uns nicht entmutigen. Und dann kommen so einzelne Aussagen, was er denn tut, um nicht entmutigt zu werden. Und da sind ein paar Punkte, die ich jetzt nur zusammenfassen will, also ein paar Faktoren, was können wir denn geistlich, unsere geistliche Gesundheit tun, damit wir nicht so schnell in Entmutigung hineinfallen. Eine Sache, die er da erwähnt, ist, wir sollten nicht auf uns schauen, sondern auf Gott schauen. Er formuliert das etwas anders. Er sagt dann, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft nicht von uns, sondern von Gott sei. Er formuliert das etwas anders, meint aber genau das. Wenn wir auf uns und unsere Fähigkeiten schauen, ist die Gefahr, im Leben in Depression zu fallen, außerordentlich viel höher, als wenn wir als Christen lernen, zuerst auf Gott und seine Möglichkeiten zu schauen. Ist ja auch vollkommen klar. Solange ich frisch und gesund und erfolgreich bin und einen festen Beruf habe, geht das ja gut. Was ist aber, wenn das Äußere wegfällt? Und irgendwann werden wir das alle erleben. Wir alle werden einmal alt und merken, wir können nicht mehr so, wie als wir jung gewesen sind. Und wenn ich in erster Linie auf meine Kraft schaue, dann ist es vorprogrammiert, dass früher oder später auch Phasen der Frustration, der Niedergeschlagenheit oder der Depression einsetzen können. Deshalb möglichst früh zu lernen, in meinem Leben das Vertrauen auf Gott zu setzen. Zu sehen, Gott ist derjenige, der mir Kraft gibt, nicht ich mir aus mir selbst heraus. Gott ist derjenige, der mein Leben führt, durch Höhen und durch Tiefen. Gerade im 2. Korintherbrief, das ist ja der Brief, wo Paulus dann auch schreibt, ja, was in meinem Leben passiert, so und so oft im Gefängnis, so und so oft geschlagen, so und so oft unter falschen Brüdern betrogen gewesen, so und so oft unter Räubern. Wo er denkt, hey, was ist denn das für ein heftiges, schweres Leben? Und er führt das dann alles auf und sagt, aber bei all dem war Gott treu und ich war dann glücklich im Überfluss und im Mangel. Und das ist genau das, wo er sagt, das ist sein Geheimnis, nicht so schnell in Depression zu kommen, dieses Vertrauen nicht nur auf mich, sondern das Vertrauen auf Gott zu setzen. Und letztendlich für diejenigen, die von uns Christen sind, müssen wir sagen, ja, ist ja auch genau richtig. Denn wir wissen doch, Gottes Macht ist viel größer als unsere. Denken wir an den Elia, wenn der jetzt nur daran sieht, wie kann ich den Soldaten entkommen, schlechte Chancen. Aber wenn er sieht, der Gott, der mir in der Vergangenheit beigestanden ist, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat doch viel mehr Möglichkeiten. Der lässt die Sonne aufgehen und untergehen, der hat mir meine Fähigkeiten gegeben, der kann mir auch weiterhelfen, ganz gleich, was äußerlich Irres passiert. Also wenn ich zu stark auf mich schaue, dann ist das ein Risikofaktor für zukünftige Depressionen. Paulus weitet das auch noch aus und er sagt, wir vertrauen auf das, was himmlisch ist und nicht auf das, was irdisch ist. Er sagt dann auch, denn das Irdische, das vergeht. Das Himmlische oder das Geistige, wie er sagt, das bleibt. Auch hier die Frage, worauf baue ich in meinem Leben? Das Irdische, damit ist zum Beispiel gemeint, ja, mein Äußeres, meine Schönheit. Sehen wir, da ist eine hübsche junge Frau, die merkt, ich bin hübsch und ich bin angesehen, die Männer fliegen auf mich, das geht alles glatt und gut und darauf baue ich mein Selbstbewusstsein auf. Ja, was passiert denn als hübsche junge Frau, wenn du mal 20 Jahre älter bist? Selbst wenn du dann immer noch hübsch und nett bist und viele sind das ja wahrscheinlich hier, die auch schon im fortgeschrittenen Alter sind, aber du wirst keine Konkurrenz mehr machen können, denen die 20 Jahre jünger sind. Dann ist natürlich klar, die 20 Jahre jünger sehen eben hübscher aus und so. Und manche, naja, wenn sie jetzt das dritte Kind haben, sind ein bisschen breiter und die Haare verändern sich, die Falten kommen. Und wenn ich jetzt nur auf das Äußere aufbaue, dann kommen bei manchen auch Depressionen. Weil ich eben plötzlich merke, ich bin jetzt nicht mehr so. Das, worauf ich mein Leben gebaut habe, bricht weg, das Äußere. Oder der Mann, der eben auf seinen Erfolg im Job baut. Und du steigst auf und irgendwann ist der Höhepunkt erreicht. Und wenn du darauf gebaut hast, dann muss irgendwann auch die Frustration kommen. Du merkst plötzlich, andere sind leistungsfähiger, sind schneller, sind besser, steigen auf, haben Erfolg. Oder was ich jetzt letztens gehört habe, in Paderborn habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, dessen Eltern waren selbstständig, hatten einen eigenen Küchenstudio gehabt. Und das ganze Leben reingepowert. Und dann geht das Küchenstudio pleite. Und dann war die große Loch erstmal da. Und das kann ja passieren, auch in Christ ist davor nicht gefeit. Und hier zu sagen, schauen wir im Leben auf das Sichtbare, das Irdische, bauend darauf, das ist unser Glück, dann kann das wirklich ziemlich schnell vorbeigehen. Oder bauen wir auf das Geistliche, ist das uns das Wesentliche. Also, Sie haben ja mitbekommen, bei diesem Wetten, dass, da gab es ja diesen Unfall mit dem Samuel hieß der, nicht? Also der da übers Auto gesprungen ist und dann bis heute gelähmt ist. Da war ich vor 2 Wochen in dem Büro von Idea Spektrum, habe mit dem Leiter dort gesprochen und der war jetzt mehrfach, hat den Krankenhaus besucht. Und hat dann auch erzählt, auch der Gottschalk war da, hat mit ihm gesprochen. Und das, was ihm ganz stark imponiert hat, dieser Samuel dort im Krankenhaus, das war ja von vorher ein Sportfreak, das war also der ganz sportlich engagiert, ein gläubiger Christ, der jetzt im Krankenhaus liegt und die Leute, die ihm da kommen, tröstet und auf Gott hinweist. Und ich denke, das ist doch verrückt. Da kommen die Leute und denken sich, das kann doch gar nicht sein, dessen ganzes Leben ist kaputt. Und wir würden auch sagen, wer nur aufs Äußerliche baut, der müsste ja die totale Depression bekommen. Und da erzählt er den Leuten von Gott und eben das, was ich da gehört habe, eben auch der Gottschalk ist da rausgekommen und gesagt, er hat noch nie jemanden getroffen, der so glaubwürdig über den Glauben spricht, weil er es nicht vorstellen konnte. Also, und da merken wir, das ist mehr dieses Bauen auf das Geistliche, Bauen auf das Unsichtbare, das kann dahin führen. Und ich möchte das hier mal sagen, ich könnte mir sowas nicht vorstellen, wenn ich plötzlich gelähmt irgendwo im Bett bin, nichts mehr machen kann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich würde mir menschlich vorstellen, ich würde auch meine Depression hineinfallen. Und deshalb umso erstaunlicher, Gott kann in solchen Situationen helfen, weil das nicht das ist, worauf er gebaut hat, obwohl als junger Mann, obwohl Sport interessiert. Und an manchen Stellen gibt es so etwas, wo wir merken, das ist das, was hält. Jesus weist uns deshalb ja auch darauf hin, sammelt euch Schätze im Himmel, wo Motten und Rost sie nicht fressen. Oder er sagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und Schaden nehme an seiner Seele. Das ist ja genau das. Wenn wir auf das Äußere bauen, was vor Augen ist, ist der Faktor, dass wir irgendwann enttäuscht und frustriert und depressiv werden können, viel, viel größer, als wenn wir immer wieder versuchen, unser Leben auf diese geistlichen Dinge, die Gott uns sagt, auszurichten. Paulus schreibt dann auch, wo unser äußerer Mensch verfällt, wächst unser innerer, wird von Tag zu Tag erneuert. Das ist ja auch so, wir wissen ja alle. Irgendwann werden wir unseren Höhepunkt überschritten haben, körperlich, von der Leistungsfähigkeit, Schönheit, Kraft. Irgendwann wird es bergab gehen. Und dann nicht in Depression zu fallen, das ist diese enge Bindung an Gott, da hinein zu investieren, dafür zu leben, das kann ein Hilfefaktor sein. Ein Hilfefaktor, auf den Paulus ebenfalls noch hinweist, ist ein falsches Gottesbild. Beziehungsweise das falsche Gottesbild kann schaden. Wer sich Gott jetzt nur vorstellt als jemanden, der strenge Richter ist und auf jedes Detail achtet, der wird eher in Gefahr sein, in Depression zu kommen. Falsches Gottesbild. Auch das falsche Gottesbild, Gott tut alles, was ich will. Manche Leute haben das und sind dann enttäuscht, wenn es eben nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Jetzt gerade in der letzten Woche, da hatten wir in Detmold in der Gemeinde, nicht unsere Gemeinde, Nachbargemeinde, eine sehr stark charismatisch ausgerichtete Gemeinde. Und unser Junge, unser Samuel, geht in die 4. Klasse und hat einen Schulkollegen. Und auch durch einen unglücklichen Unfall ist in der letzten Woche der Vater gestorben. Das heißt, wir hatten einen Fahrradausflug gemacht. Der Vater ist während des Fahrradausflugs gestürzt, so unglücklich gefallen, dass er 2 Tage später tot war. Was jetzt aber noch, das ist ein schweres Problem. Was aber die ganze Sache noch mehr verschärft, ist, dass in dieser stark charismatisch ausgerichteten Gemeinde will man das nicht akzeptieren. Es wird dann im Internet geschrieben, Gott wird diesen Vater von Toten auferstehen lassen. Sie haben jetzt am Mittwoch, das heißt vor ein paar Tagen, die Beerdigung gefeiert und haben dann nur Loblieder gesungen, ja, Gott wird ihn auferstehen lassen und er wird nicht im Grab bleiben. Also das heißt ja eine Wirklichkeitsverneinung. Aber uns ist ja vollkommen klar, das ist hier nur die Vorstufe für eine tiefe Enttäuschung und die dann zu einer richtigen Depression führen kann. Weil der Tod eines Menschen ist ja schon schlimm genug. Wenn ich mich jetzt aber hineinsteige, das darf ja gar nicht sein, das kann ja gar nicht sein, weil Gott wird das doch nicht zulassen. Dann werde ich in eine tiefe Enttäuschung hineinkommen. Warum letztendlich? Hier ist das kein Ausweis besonderer Gläubigkeit, sondern hier ist es ein Ausweis von Verdrängung, von einem falschen Gottesbild. Nämlich das Gottesbild, Gott macht all das, was ich mir wünsche. Und das tut Gott eben nicht. Das werden wir alle erleben. Ich wünsche mir vielleicht einen neuen Arbeitsplatz und ich sage, ich glaube jetzt ganz intensiv daran und ich finde trotzdem keinen. Ja, was denn dann? Dann muss ja die große Enttäuschung auch über Gott sein. Nicht mehr nur über die Situation, sondern Gott, du hast mich auch noch verlassen. Und dann merken wir hier ein falsches Gottesbild. Entweder das Gottesbild des großen Überwachers im Himmel oder das Gottesbild, Gott macht alles, dass es glatt geht, wie ich es mir wünsche, wird früher oder später zu einer Frustration auch im Glaubensleben führen und wird dann noch tiefer in solch eine Depression hineinführen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen Glauben verliere, noch größer. Also hier auch ein ausgewogenes geistliches Leben in meinem Bezug zu Gott. Auch in meinem Bezug zu Schuld in meinem Leben. Es gibt manche Menschen, die wollen von Schuld gar nichts hören. Die sagen, ich mach, was ich will, kümmert mich doch alles nicht und Gott segnet das schon. Und manche andere Menschen, die haben ein übersteigertes Schuldgefühl. Die haben wegen allem ein schlechtes Gewissen. Also ich habe das mit einigen, auch meiner Schüler in der Bibelschule schon erlebt. Das sind irgendwelche Kleinigkeiten, ganz empfindliches Gewissen. Manchmal wünschte ich mir das gerade für die anderen, nicht? So ein Ausgleich. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger und treffen sich in der Mitte. Ist nur häufig nicht so. Die einen haben so weites Gewissen, die können einen richtig fertig machen und danach fühlen sich richtig wohl. Dass der am Boden zerstört, das kümmert die gar nicht. Manchmal sagen die sogar so, ach, du musst damit leben. Ich bin halt Choleriker, du musst damit leben. Da habe ich mal richtig die Meinung gesagt. Und die anderen, die sind so empfindlich, die sagen demjenigen guten Tag, habe ich jetzt freundlich genug guten Tag gesagt, habe ich dem vielleicht vergessen und so richtig schlechtes Gewissen. Und beides ist ja ein falscher Umgang mit Schuld und unserer Verpflichtung. Wenn ich mich für alles verantwortlich fühle, dann muss ich früher oder später enttäuscht und frustriert sein. Ich erlebe das für manche, die dann mit der theologischen Ausbildung zu Ende sind und sind dann irgendwo in der Gemeinde. Dann gibt es eben die zu leichtfertigen und die, die alles richtig machen wollen. Und so einen großen Druck auf sich aufbauen, den sie auf Dauer nicht standhalten können. Ich erinnere mich da an einen jungen Mann, der bei uns vor mehreren Jahren absolviert hat, ist dann nach Portugal gegangen, dort in Gemeindeaufbauarbeit. Und der hatte sich so viel aufgeladen, meinte, er sei für alles verantwortlich, dass er dann nach, ich glaube, 1,5 Jahren psychisch vollkommen zusammengebrochen ist und zurückkommen musste. Und hier ist es eben das falsche Umgehen mit meiner Verpflichtung und meiner Schuld und Verantwortung. Der eine zu viel, der andere zu wenig. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, auch wenn wir uns für den Glauben einsetzen, zu sehen, wir sollen das tun, was wir tun können, wir sind aber nicht immer für alle Auswirkungen darauf verantwortlich. Der, der Prediger ist, der soll das Wort Gottes weitergeben, der soll versuchen, Menschen zu ermutigen. Ob die ermutigt werden, ob jemand dann zum Glauben findet, ist nicht die Verantwortung des Predigers, das ist eine Sache dieses Menschen und Gottes. Wer sich das alles aufbürdet, wird irgendwann unter dieser Bürde zusammenbrechen. Denn schließlich, was will man machen? Man kann doch keinen Menschen drängen, zum Glauben zu kommen oder da irgendwie überreden oder irgendwelche Mechanismen finden. Das geht nicht. Hier das Beste zu geben und dann zu wissen, das ist meine ganze Verantwortung. Gott gibt mir nicht die Verantwortung, dass meine Kinder gläubig werden. Das kann ich ja nicht machen. Die müssen sich doch entscheiden. Das heißt auch nicht faul werden und nichts tun. Oder bei der Arbeit. Gott gibt mir die Verantwortung, wenn ich eine Arbeit habe, ihr nachzugehen. Er gibt mir die Verantwortung, ernsthaft danach zu suchen. Aber er gibt mir nicht die Verantwortung, eine Arbeit zu finden. Das kann ich ja manchmal gar nicht. Da hat jemand dann eben 200 Bewerbungen geschrieben und findet keinen Job. Vielleicht weil er in einem Job ist, in dem es hier keine Arbeit gibt. Und da ist dann nicht die Verantwortung, dies auf sich zu laden, führt dann noch zu einer größeren Gefahr für Depression und Entmutigung. Sozusagen, ich habe getan, was ich tun konnte, und dann Gott zu vertrauen, du bist derjenige, der weiterführt. Das ist ja diese wunderbaren Worte in der Bergpredigt, die Jesus da sagt, sorget nicht. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wo dann vor Augen geführt wird, wenn er schon für die Natur sorgt, wie viel mehr für euch, wenn ihr euch doch einsetzt und danach sucht, wenn ihr nicht faul nur da seid und nichts tut. Die Pflanzen, die können nichts dafür, die Vögel können nichts dafür und Gott versorgt sie. Und ihr bemüht euch, und dann wird Gott doch noch viel mehr auf euch auch achten. Wo dann gesagt wird, was sorgst du dich? Und hier ist dieses Sorgen, was uns runterzieht, dieses Grübeln, das immer Drehen um ein Problem herum. Warum sorgst du? Du wirst doch durch all deine Sorgen, da steht dann deinem Leben keinen Tag, keine Elle hinzusetzen können. Und das ist ja gerade das Problem der Depression. Man sorgt sich für Dinge, die man doch nicht verändern kann. Also es geht ja nicht um das Sorgen, wie ich sage, bei der Treppe, jetzt mache ich mir Gedanken und dann kommt eine Lösung. Sondern hier ist das depressive Sorgen gemeint. Ich kann keine Lösung finden und das Sorgen zieht mich immer weiter herab. Und hier die geistliche Perspektive, lass dieses Sorgen nicht so stark an dich herankommen, dass es dich fertig und kaputt macht, sondern gib diese Sorgen ab. Und das ist durchaus auch ein seelsorgerlicher, geistlicher Tipp, wenn wir unter der Sorge lasten, sie Gott abzugeben, im Vertrauen darauf, Gott hört sie, er löst sie nicht immer, wie ich es mir wünsche, aber da ist einer, der trägt mit. Wir merken, manchmal hilft es ja auch, andere Menschen zu haben, die zuhören, die mittragen, Gemeinschaft zu haben. Und genau das will uns Gott auch geben. Also das sind jetzt ein paar Faktoren, aber nur ein paar, die sagen, hier können wir geistlich vorbeugen, damit wir nicht so schnell in Depression hineinkommen. Umgang mit Schuld und Verantwortung, die ich habe, Umgang mit meinem Gottesbild, was ich habe, also so verschiedene Faktoren, wie setze ich mich unter Druck, wie gehe ich mit Schuld um, wie gehe ich mit meinem Gedanken an Gott um, das sind Fragen. Wenn ich dann eine gesunde Ausgeglichenheit habe, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich in Schuld hineinfalle, in Sünde, in Depression hineinfalle. Dann habe ich gesagt, das Körperliche, habe ich ja auch schon erwähnt, das wäre jetzt mal das, was wir vorbeugend machen können. Ausgewogenheit, körperlich, seelisch, geistig, geistige Ausgewogenheit in Bezug meiner Stellung zu Gott, der Sünde, der Schuld. Was ist nun, wenn jemand in Depression selbst drin ist? In der, die Person selbst, wenn es eine tiefe Depression ist, kann da fast gar nichts tun. Man meint ja, Gott sei weit entfernt. Keiner versteht einen richtig, es sei aussichtslos. Deshalb alle Appelle sind hier ganz schwierig von außen, die dringen nicht durch. Was jemand hier tun kann, ist höchstens daran festzuhalten, Gott lässt dich da nicht alleine. Gott ist auch da bei dir, wo du keine Perspektive mehr siehst. Und das ist etwas, was einem verstandesmäßig vielleicht jetzt klar ist, aber gefühlsmäßig, emotional nichts. Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, als das immer wieder sich selbst vor Augen führen zu lassen. Und jetzt braucht es eine Phase, wo man aus diesem Tiefpunkt, wo der Elia drin war, rauskommt. Und das ist häufig eine Phase, da braucht es erstmal dieses körperliche Aussteigen. Manchmal hilft es, wenn es wirklich schlimm ist, in eine Klinik zu gehen, mal eine Kur zu machen, mal ganz rauszukommen, alles, was einen belastet, hinter sich zu lassen, weil man dann körperlich zur Ruhe kommt. Das ist noch nicht gelöst, das Problem damit, aber wenn man körperlich etwas zur Ruhe gekommen ist, dann kann man versuchen, auch die realen Probleme anzugehen, die häufig hinter der Depression stehen. Das können körperliche sein, psychische sein, das Leben läuft irgendwie durcheinander, nur in der Tiefphase sieht man das nicht, kann es auch nicht sehen. Und gute Ratschläge dringen nicht durch, helfen nicht weiter. Also das heißt, man braucht erstmal dieses Rauskommen aus der Situation, wo einen das nicht mehr belastet, mal mit anderen Menschen zusammen zu sein, nicht mehr diese äußeren Faktoren zu haben, körperlich wieder aufzutanken, aber dann nicht dabei stehen zu bleiben und versuchen, die realen Probleme anzugehen, das Leben anders zu strukturieren, Denkprobleme, die man gehabt hat, mal in eine andere Richtung lernen zu denken, nicht alles auf sich zu beziehen, nicht sich selbst unter Druck zu setzen und solche Dinge. Hier spielen natürlich auch die Umstehenden eine wichtige Rolle, was man da vertun kann. Ich glaube, das Wichtige ist hier ein verständnisvoller, auch schützender Umgang mit dem Erkrankten. Eben nicht den Druck noch weiter aufzubauen, warum bist du denn so faul, warum sitzt du denn hier in der Ecke, warum kommst du nicht weiter? Weil der, dem es gut geht, der empfindet das ja so. Die Probleme sind doch gar nicht so groß, ey, warum raffst du dich denn nicht auf? Aber das wäre vollkommen falsch, weil es hier sich eben nicht nur um die eigentlichen Probleme geht, sondern es ist eben so eine Erkrankung psychisch, geistig, körperlich. Und das können wir nicht, wenn wir jetzt nur die Probleme ansprechen. Das kommt irgendwann auch. Selbst wenn dann depressive Wahn- und Schuldideen ist, lohnt es sich auch nicht, die jetzt auszureden, sondern erst einmal Anteilnahme zu zeigen. Möglicherweise den Patienten auch darüber aufzuklären, das, was du hier hast, ist nicht nur ein Problem, das ist eine Erkrankung. Und das ist für manche Patienten erstmal schwierig einzusehen, weil sie das nicht wahrhaben wollen. Aber wenn sie es nicht wahrhaben wollen, kann man ihnen auch ganz schlecht helfen, da erstmal wieder rauszukommen. Dann natürlich auch Hoffnung zu geben, deutlich zu machen, das muss nicht daran bleiben, es gibt einen Ausweg, was derjenige sich gar nicht vorstellen kann. Aber das versuchen zuzusprechen. Manchmal muss man die Leute regelrecht an die Hand nehmen, weil sie es selbst nicht mehr können. Also die können gar nicht mehr aussteigen, liegen nur noch im Bett, kommen nicht mehr raus. Da muss man sie manchmal an die Hand nehmen und zusammen zum Arzt gehen, zusammen eine Kur beantragen, weil sie es allein gar nicht mehr schaffen, um dann herauszukommen. Dann auch aufklären der Angehörigen. Häufig derjenigen, die in der Familie mit drin sind, wenn die es nicht merken. Weil häufig leiden die mit und ihnen dann versuchen, Hilfe weiterzugeben. Dann auch versuchen, die Fähigkeiten, die der Depressive noch hat, auszubauen. Das, wo er sich noch einsetzen kann, was tun kann, damit so etwas mehr von diesem Selbstwertgefühl wieder entsteht. Das ist natürlich, nachdem die tiefste Phase überwunden ist. Manchmal muss man den äußeren Alltag neu strukturieren. Also zusammen mit demjenigen mal das Haus aufräumen oder den Tag strukturieren. Denn jetzt alles abzunehmen, ist auch keine Lösung. Das kann so sein, entweder gewöhnt sich die entsprechende Person daran, fühlt sich noch wertloser, ach, ich kann nicht mal mehr meinen Alltag regeln. Aber das, was hier aufgebaut werden muss, man es alleine nicht schafft. So, komm, wir machen das mal zusammen. Zusammen Wäsche waschen, zusammen Wäsche aufhängen, zusammen mal Briefe schreiben zur Bewerbung. Also das heißt, Stück für Stück an die Hand nehmen, um zu einer größeren Selbstständigkeit zu führen und dadurch auch Erfolgserlebnisse aufzubauen. Denn die braucht es ja, damit gerade das, was angeknackst ist, alles ist nur schlimm, dass das überwunden wird. Vielleicht auch den Lebensalltag, wenn der Ungleichmäßigkeit ist, neu zu strukturieren. Meinetwegen jemand, der immer nur in der Wohnung ist, zu sagen, komm, jetzt machen wir mal zweimal in der Woche ab, da wird eine Stunde spazieren gegangen. Und dann zu animieren, mach das. Und ich gehe mal mit, muss mir natürlich die Zeit nehmen, wenn das möglich ist, so ein bisschen verteilen in der Gemeinde. Gerade wenn dann in der Gemeinde oder im Umfeld jemand ist, der ganz schwer davon betroffen ist, überfordert das auch eine Einzelperson. Da muss man das ein bisschen verteilen. Weil mancher kann dann mit in Depression fallen, wenn er immer nur in der Umgebung ist mit jemandem, dem es schwer geht. Aber dann den Alltag umzubauen. Weil wie gesagt, das Erste aus dem Körperlichen herauszukommen, ist nur eine Stufe. Das, was geregelt werden muss, ist auch noch das psychisch-geistliche und die äußeren Risikofaktoren zu verändern. Also hier äußere Veränderung. Das heißt, auch irgendwann theologisch verarbeiten. Wo ist dein falsches Denken über Gott, dass das korrigiert wird? Denn wenn das nicht korrigiert wird, dann ist die nächste Risikofaktor, das nächste Problem vorprogrammiert, wo es wieder falsch gehen kann. Also auch dann diese geistliche Veränderung mit zu bereden, mit zu durchdenken und dann möglichst auch zu verändern. Das kann man auch dabei tun. Und äußere Veränderung kann sein, zum Beispiel manchen Depressiven hilft es, dem mal ein Haustier zu vermitteln. Das ist ganz auffällig bei älteren Menschen, auch als bei depressiven Menschen, immer wieder beobachtet, ist jemand da alleine, fühlt sich einsam, schenkst du dem Kanarienvogel oder einen Hund, Hunde sind sehr auf Menschen bezogen, plötzlich hält sich die Stimmung auf. Man hat auch eine gewisse Verpflichtung dafür, man muss für das Tierchen sorgen, das macht immer auf sich aufmerksam, fängt dann an zu lecken und zu Schwanzwedeln und so. Und dann ist so eine Stimmungsaufhellung. Also so etwas kann dazu beitragen. Die Wohnung ein bisschen hübsch machen, das heißt, da mal ein paar Blumen aufzustellen. Oder manchmal vielleicht die Wand ein bisschen mit Farbe zu streichen, damit das ein bisschen aufhellend wirkt. Solche Sachen können. Vielleicht statt der 25 Watt Birne mal eine 75 Watt Birne reinzudrehen. Und da ist mal ein bisschen heller, ein bisschen frischer. Ja, jetzt sagen einige gleich Umweltschutz und was weiß ich und so. Ja, dann meinetwegen eine Energiesparlampe und dann ist es auch noch ein bisschen heller. Also solche äußeren Dinge. Leben zu strukturieren. Mancher, der morgen nicht aus dem Bett kommt, morgens so, jetzt raus und jetzt mal ein bisschen Bewegung, vielleicht mal ein bisschen Sport, dann ist mal etwas in Gang. Oder eben auch solche Sachen wie Ernährung versuchen darauf zu achten. Hat man immer nur Sachen, die schwer im Magen liegen, fühlt man sich auch, ja, abgeschlafft, schafft nichts mehr. Also auch solche Sachen mit zu achten. Also das heißt, das äußere Leben etwas zu verändern, und meistens schafft es der Depressive selbst eben nicht, sondern braucht äußere Ermutigung, äußere Hilfestellung, diese Umgebung, die das noch steigern kann, eben zu verändern. Aber bei all dem, was wir tun können, müssen wir immer vor Augen haben, wir werden keine Garantie geben können, dass die Depression nie mehr wiederkommt, dass sie sofort vorbeigeht. Ich komme jetzt wieder zum Anfang zurück. Depression ist so eine Sache, die kann nicht, oder in den wenigsten Fällen ist die ein für alle Mal vorbei. Menschen, die in schwierigen Situationen sind, sind dafür wieder anfällig. Manche, die so eine körperliche Prädisposition haben, sind dafür anfällig. Das, was man tun kann, ist, dass man leichter hinterher wieder rauskommt, wenn man das kennt, dass man nicht so schnell hineinfällt, weil man die äußeren Risikofaktoren minimiert. Aber manche Menschen, die werden nur aufgrund der äußeren Lebenssituation, Arbeitsplatzwechsel, Tod des Ehepartners, anfällig sein, das muss nicht das ganze Leben sich durchziehen. Aber manche, die da eine von der Persönlichkeit oder der Umgebung geprägte Depression haben, das wird immer wieder kommen, aber man kann lernen, damit besser umzugehen. Also wie derjenige, der chronische Rückenprobleme hat, in den meisten Fällen wird man kein Wunder machen können, der hat die, und das wird bleiben, man muss dann lernen, damit zu leben. Ja gut, beim Rücken kann man doch operieren, das kann man an der Seele nicht. Und vor allem, man sollte sich dafür hüten. In den 70er, 80er Jahren gab es das sehr starkes Verschreiben von Psychopharmaka. Psychopharmaka in den meisten Mitteln helfen nur kurzzeitig. Langfristig zu nehmen, wenn sie in geringen Dosen sind, ist okay. Aber in höheren Dosen, da ist man heute weitgehend von abgekommen, weil man gemerkt hat, dass auch manche psychisch labile Menschen dann abhängig geworden sind von denen. Dass es auch langwierige Persönlichkeitsveränderungen zur Folge gehabt hat. Das heißt, da sind sie vom Regen in die Traufe gekommen, wenn man das so sagt. Aber hier muss man genau das mit dem Arzt absprechen, eine geringe Dosis, wenn es eine körperliche Depression ist, kann gut sein. Also ich sage ja, mit dem Dopaminausgleich und so etwas, da kann das sinnvoll sein. Wenn das aber sehr heftige Medikamente sind, dann sollte man wirklich sehr stark darauf achten. Vielfach stellt der Körper sich darauf ein und ohne kann er nicht mehr leben, aber die Veränderung, die am Anfang da war, ist auch nicht mehr so da. Und dann hat man eben keinen Vorteil, sondern hat man durch ein Problem. Aber das darf man natürlich nicht selbst einschätzen, da muss man sich mit ärztlichen Gesprächen da drum kümmern. Aber immer daran denken, nur Medikamente lösen in vielen Fällen das Problem nicht. Sie können in der Tiefphase heraushelfen. Und wie gesagt, wenn es in erster Linie eine körperliche Sache ist, dann kann man sie in niedriger Dosierung auch beibehalten. Aber meistens, in vielen Fällen, muss man auch auf seelische und körperliche Aspekte mit achten. Und damit schließe ich jetzt ab, möchte am Ende noch einmal sagen, in allem halte ich es für ganz wichtig, diese Beziehung zu Gott, das Vertrauen auf Gott, weil Gott kennt unseren Körper, er kennt unsere Seele, er kennt unseren Geist. Gott kann uns das geben, was wir wirklich im Herzen brauchen, und das ist eben eine innere Erfüllung, die äußere Dinge nicht geben können, die das zwar begünstigen können, aber eine innerliche Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Vergebung der Schuld und der Beziehungen kann nur Gott geben. Das können wir uns nicht erarbeiten, das ist immer nur vordergründig, und das gibt, glaube ich, die Grundlage für solch ein ausgeglichenes Leben. Wenn meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann ist es auch leichter, dass meine Beziehung zu Mitmenschen in Ordnung ist. Und an dieser Stelle ist nicht alles gesagt. Ich habe zu Anfang gesagt, ich werde nicht alles ansprechen können, ich werde kein Pauschalrezept anbieten können, sondern nur so ein paar Denkanstöße liefern können. Ich hoffe, dass für jeden etwas mit dabei gewesen ist. Ich werde an dieser Stelle gerne noch mit Ihnen beten und dann darum bitten, dass Gott uns Kraft gibt, je nachdem in der Situation, in der wir sind, richtig damit umzugehen. Sie dürfen gerne sitzen bleiben, das ist jetzt ein bisschen schwierig, da aufzustehen. Ich werde jetzt beten. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du uns kennst, jeden von uns. Du weißt, wer von uns gerade mit Depression zu kämpfen hat. Und da möchte ich dich bitten, dass du diesen Menschen nahe bist, dass du ihm Kraft gibst, dass du ihm eine Perspektive gibst über ihre Probleme hinaus, dass du ihnen hilfst zu sehen, was sie äußerlich verändern können, Menschen in den Weg stellst, die sie ermutigen und weiterbringen. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, geistliche Dinge zu verändern, wenn es nötig ist, oder körperliche. Oder dass du ihnen einfach Ruhe und Frieden gibst, so wie du dem Elia gegeben hast in dieser tiefen Phase. Ich möchte dich bitten, dass du sie bald hinausführst aus dieser Situation, sodass sie wieder neue Lebensfreude gewinnen können. Ich möchte dich bitten, dass sie das Vertrauen auf dich nicht aufgeben. Ich möchte dich bitten für denjenigen, der mit keiner Depression momentan zu kämpfen hat, aber wo vielleicht eine bevorstehen könnte, dass du all diejenigen rechtzeitig warnst, dass du ihnen hilfst, eine Ausgewogenheit in ihrem Leben zu finden, dass sie wohlmöglich diese Depression und Niedergeschlagenheit vermeiden können. Ich möchte dich darum Weisheit bitten, um einen klaren Blick für die Realitäten des eigenen Lebens, dass man sich dort nicht was vormacht, sondern erkennt, wo die Schwierigkeiten liegen, um möglicherweise etwas ändern zu können. Ich möchte dich für all von uns bitten, die mit Menschen zu tun haben, die mit Entmutigung, Depression zu tun haben, dass du uns Weisheit gibst, damit umzugehen, die richtige Art und Weise, den Menschen zu helfen, da herauszukommen, die zugrunde liegenden Probleme anzusprechen oder zu lösen, Ausgewogenheit zu bekommen, dass du vor allem den Angehörigen auch viel Kraft und Geduld gibst, den schwierigen Umgang mit lang andauernden Depressionen da richtig zu handeln, nicht zu schnell aufzugeben. Ich möchte dich bitten, dass du uns da hilfst. Danke, dass wir in dieser Situation nicht alleine sind, sondern dass du uns Nähe und Unterstützung versprochen hast, dass du uns durch deinen Heiligen Geist führen willst. Amen. Amen. Nun möchte ich noch sagen, für all diejenigen, die konkretere Fragen haben, die können sich gerne noch im Anschluss an mich wenden. Ich habe da vorne auch noch einen kleinen Büchertisch aufgebaut, da können Sie gerne nachschauen. Das sind einige der von mir geschriebenen Bücher, manche so kleinere wie dieses hier, wo es darum geht, wie ein Christ sich in der Politik und politischen Verantwortung verhalten kann, was die Bibel darüber sagt, wie das in Deutschland so läuft. Es ist ein Buch über medizinethische Fragen, wie gehen wir mit Suizid oder Suizidgedanken um oder wie gehen wir um mit der Gentechnologie oder ähnlichen Dingen, können Sie sich anschauen. Es ist ein Büchlein da über den Atheismus, wie denken Atheisten, wie können wir denen begegnen und auch ein paar weitere Themen. Sie können sich das gerne anschauen, können das auch gerne mitnehmen. Wenn Sie das mitnehmen wollen und gar kein Geld haben, meinetwegen nehmen Sie es so mit. Wenn Sie Geld haben, es zu bezahlen, geben Sie mir für die kleineren 4 Euro steht aber dabei und für die größeren 8. Legen Sie das einfach dahin, dann können Sie das gerne mit nach Hause nehmen. Ja, in diesem Fall mache ich hier Schluss und wie gesagt, Gespräche können wir gerne auch noch nachher führen.